Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist es irgendwie besonders schön, dass ihr dabei seid. Denn heute bekommt ihr nicht nur uns beide, sondern wir haben Verstärkung. Und zwar haben wir Torben Beckmann von NBA Overtime. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hi, Gentlemen.
Schön, dass du dabei bist. Sehr cool. Sonst natürlich ganz klar unsere große Konstante.
Ole Frax.
Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal zu dritt sind, dann nehmen wir uns gleich den kompletten Westen vor. Wir basteln uns einmal den Westen zusammen. Wie sehen wir den Westen? Wie teilen wir ihn ein? Welche Tiers haben wir? Und da vor dem Einstieg vielleicht kurz die Frage, Torben, wo hat eigentlich deine Basketballkarriere begonnen? Also wo war dein erster großer Favorit? Osten oder Westen?
Nee, auf jeden Fall im Westen. Ich bin also klassisch mit Dirk eingestiegen. Deswegen, ja, habe ich so vielleicht die klassische deutsche Fanbrille aufgehabt am Anfang.
Alles klar, alles klar. Und die Sympathien weiterhin bei den Mavs oder mittlerweile einfach nur noch freudiger Beobachter?
Ja, schon, freudiger Beobachter. Ich muss ja auch sagen, irgendwann hat sich die NBA ja so ein bisschen dahin entwickelt, zu sagen, man guckt eher auf Spieler als auf Teams. Mhm. Außer bei dir jetzt vielleicht, du ja seit 100 Jahren wohlstreu. Aber ich muss sagen, ich bin da diesen Trend irgendwie so ein bisschen mitgegangen. Aber trotzdem habe ich natürlich auch so ein, zwei Teams. Ich mag eigentlich die Nuggets, die ich mir so seit ein paar Jahren immer ganz gerne angucke. Aber ey, ich gucke einfach gerne guten Basketball, das ist so die Hauptsache.
Auf jeden Fall. Und da bekommen wir momentan auch relativ viel zum Glück. Ich muss mal schauen, wenn du die Bulls schon ansprichst, ich weiß noch nicht, wie ich sie heute einflechte. Also irgendwie wird es auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, Ole, über den Montag müssen wir nicht unbedingt reden.
vielleicht habe ich da noch einen Satz
zu
sagen.
Okay.
Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, alles gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich meine, es gab schon wieder Hiobsbotschaften, Verletzungen und so. Ist natürlich hart, wenn der Kater 4 Wochen raus, aber...
Siehst du, jetzt hast du es doch schon geschafft,
die einzige. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss einfach nur sagen, dann läuft das schon. Aber gut, ja. Zurück zum Westen, beziehungsweise wir starten eigentlich relativ zeitnah, würde ich sagen, weil wir haben ja einiges vor, natürlich aber nicht ohne euch auf unsere Patreon-Seite zu verweisen. Torben, du hast wahrscheinlich auch schon mal gehört, unsere Patreon-Seite unter patreon.com/korbjäger-podcast und korbjäger mit.
AE. Sorry, Ole.
Das siehst du mal. Ich mache heute einfach Load Management.
Ja, sehr ist gut. Okay. Ja. Auf jeden Fall da. Könnt ihr, wenn ihr das wollt, könnt ihr uns da mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank natürlich an all die, die es schon tun. Als kleinen Ausgleich dafür gibt es extra Content, zum Beispiel 25 Minutes or Less. Da sprechen wir spontan über Themen, die sich aufgetan haben, über die Nacht oder in den letzten Tagen und hin und wieder Mailbag-Folgen. Letzte Woche gab es eine, die Woche davor auch schon. Genau, und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir eigentlich direkt. Und ich fand es gar nicht so einfach diese Saison, weil es gibt natürlich so ein paar Teams, die sind klar, aber dadurch, dass du einfach so selten irgendwie das komplette Roster dabei hast, Verletzungen, Covid-Protokoll etc., ist die Einschätzung, fällt mir noch relativ schwer. Also ich weiß nicht, wie es da bei euch ist.
Ja, ich glaube, da kommt auch einfach gleichzeitig dann erleichternd hinzu, dass man ja zum Beispiel nicht wie sonst sagt, das ist ein Team, das kann vielleicht Platz 7 erreichen oder so. Oder das, ja, da reicht es nicht ganz für die Playoffs, weil du halt durch dieses Play-In-Ding hast du letztendlich ja einfach den Cheatcode. Also es gibt halt da dann 4 Plätze statt 2 am Ende der Playoff-Ränge. So auf die Art und Weise, da habe ich, also kann ich auch schon mal vorher als Spoiler reinhauen. Ich habe ein paar mehr Teams, die so in diesem Fringe-Bereich sind. Aber klar, ich meine, gerade auch bei einigen Top-Teams hast du halt bisher ziemlich krasse Ausfälle und also gerade zum Beispiel die Mavs, die Torben ja gerade schon angesprochen hat, hast du halt in dieser Saison bisher gefühlt 2 Spiele gesehen, wo der Großteil des wichtigen Kaders zur Verfügung steht und da fällt die Einschätzung dann natürlich ein bisschen schwerer.
Ist schwierig. Von daher, lass mal direkt reingehen. Sollen wir oben anfangen, unten anfangen? Was ist euch lieber?
Ich würde sagen, wir machen das abwechselnd. Wir fangen oben an, dann gehen wir nach ganz unten. Und dann gehen wir nach ganz oben.
Wow.
Und dann, weißt, irgendwann treffen wir uns in der Mitte. Alter, ist das okay?
Es ist okay. Es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ganz oben, Torben, Lakers?
Ja, ganz oben die Lakers. Irgendwie wenig überraschend, oder? Also war so das, was alle vor der Saison erwartet haben. Und ich bin ja komplett bei dir. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, jetzt schon das Riesenfazit zu ziehen, weil die Saison so verrückt läuft, weil so viel Covid da ist. Ich glaube, in Kalifornien auch noch mal krassere Maßnahmen als in anderen Bundesstaaten. Die Lakers haben da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr zu schultern als andere Teams, was sich einfach so Treffen auch angeht. Ne? Irgendwie läuft da dann viel auch digital oder so, ist bestimmt auch verrückt. Ja. Und trotzdem mit den Neuzugängen, die hatten ja auch eine super kurze Offseason. Ja, sieht das ja erstmal fantastisch aus. Habt ihr ja auch schon drüber gequatscht. Ich glaube, da kann man sich relativ beruhigt zurücklehnen als Lakers-Fan gerade und erstmal die Saison angucken. Ja, ich hab da gerade keine großen Bauchschmerzen, muss ich gestehen.
Ja, würdet ihr auch beide zustimmen, dass sie im Moment so ein bisschen in einem Tier für sich alleine sind? Also da wäre jetzt mein Argument dafür, wo wir auch letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet haben, dass ihr Steigerungspotenzial einfach ziemlich massiv ist und sie deshalb irgendwie noch so ein kleines bisschen auf einer eigenen Insel sind.
Ja, für mich auf jeden Fall. Sorry, Max, ich will ja gar nicht vorgreifen, aber alleine, wenn man die Stats von LeBron und AD anguckt, dann ist da ja auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und man hat ja jetzt auch schon hier und da das Gefühl, dass sie einfach schleifen lassen. Ne? Haben wir irgendwie gegen Golden State gesehen, da ja, die Niederlage war ja irgendwie auch einfach unnötig, aber dann irgendwie auch fast schon egal. Das ist also so ein bisschen hier und da mal an die Warriors erinnert, ne, an den Modus, den die hier und da eingelegt haben in der einen Saison, als sie wussten, dass sie gut sind. Ja, die sind gut, die können besser spielen. Mal abwarten, wie es dann in den Playoffs wird, beziehungsweise auf wen sie treffen.
Die Regular Season ist nicht ganz so wichtig bei den Lakers, merkt man auf jeden Fall. Also geht tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen ums Einspielen, bisschen Load Management für die Herren Davis und James. Trotzdem frage ich mich zumindest, also und ich wollte die Frage auch gerne mal in die Runde stellen, ob nicht die Clippers da eventuell reinrutschen können. Also ich sage euch auch ganz kurz warum, weil ich habe irgendwie, also letztes Jahr waren die Clippers ja eigentlich für viele mit der Top-Favorit und dann gab es diese sensationelle Playoff-Serie gegen die Nuggets und am Ende habe ich so den Eindruck, also wenn man sich die Clippers jetzt anschaut, dass sie irgendwo die richtigen Schlüsse für sich draus gezogen haben, dass sie auch was geändert haben, dass Ty Lue was geändert hat. Und wenn Ole vorhin das Steigerungspotenzial angesprochen hat, zum Beispiel bei den Clippers, ein Fakt zum Beispiel ist, glaube ich, auch wenn man so Leuten zuhört, die sich so ein bisschen näher mit den Clippers beschäftigen, beziehungsweise näher dran sind an den Clippers, dass momentan sehr, sehr viel Augenmerk auf die Offense gelegt wird, die jetzt auch anders aussieht, also kommen wir sicher auch noch genauer drauf, aber gleichzeitig die Defense so ein bisschen, ja, so hinten ansteht sozusagen. Und da, ich meine, wir haben letztes Jahr alles schon drüber gesprochen, was sie für ein defensives Potenzial allein mit George und Kawhi plus Beverly. Und ja, deswegen bin ich mir, und ich habe, manchmal bilde ich mir so ein, als seien die Clippers ein Team, das den Lakers unangenehm werden könnte. Auch wenn die beiden Stars der Lakers vielleicht ein bisschen schwerer zu stoppen sind als die der Clippers, aber trotzdem habe ich irgendwie so den Eindruck, als könnte es schwierig werden. Also ich weiß nicht, wie es ihr seht.
Also ich stimme dir komplett zu. Ich fand es aber letztes Jahr auch schon. Also ich meine, war halt bitter, was die Clippers da gegen die Nuggets gemacht haben. Aber wären das die Conference Finals gewesen, Clippers Lakers, dann wäre das mit Sicherheit kein Durchmarsch für die Lakers geworden. Und ich glaube, die Clippers sind immer noch saustark. Ich will das hier nicht vorgreifen. Ole hat ja gerade eigentlich gesagt, wir gucken gar nicht erst nach unten. Aber ich weiß nicht, kurzer Spoiler. Ich glaube, bei den Clippers kommt es da auch vor allen Dingen auf die Playoffs an. Also ich irgendwie klingt bescheuert, aber ähnlich. Was ich zu den Lakers gesagt habe, die Regular Season funktionieren die. Die haben immer noch zwei Stars. Die haben stark dazu gekauft. So, die zu unterschätzen ist, glaube ich, in meinen Augen ein Riesenfehler. So, am Ende ist ja irgendwie so die ganz große Frage, die da steht: Was macht Paul George in den Playoffs, ne? So, dass der jetzt wieder funktioniert. Ja, sehen alle. So wussten wir auch vorher. Und die große Frage ist: Was ist das Problem gewesen letztes Jahr? War es tatsächlich die Bubble und der Druck, über den George ja auch gequatscht hat? Er hat ja diese mentale Komponente auch mit reingebracht, so. Oder ist es am Ende einfach auch ein Paul George, ja, der nicht wie andere Superstars besser wird unter Druck, sondern da einfach ein Problem mit hat? Keine Ahnung, mag sein. So, wenn die beiden Stars und der Rest des Teams top sind, dann haben die Lakers auf jeden Fall da, glaube ich, keine leichte Aufgabe. Aber ja, das ist dann am Ende, ja, ich finde, viel hängt von Paul George tatsächlich ab, wie der in Playoffs performt.
Ja, ich würde da auch noch Kawhi sogar mit reinnehmen. Also den haben wir natürlich in den Playoffs schon krass performen sehen, aber letztes Jahr das Duell mit den Clippers, da war er über die Serie gesehen nicht besser als George, sondern eher sogar, glaube ich, ein kleines bisschen schlechter. Und ich glaube, bei Paul George, ich meine, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal über ihn gesprochen. Es ist manchmal so ein bisschen auffälliger bei ihm noch, weil ich finde, das ist jemand. An seinen besten Tagen sieht er aus wie der beste Spieler aller Zeiten und an seinen schlechtesten Tagen sieht er aber aus wie ein schlechter Rollenspieler. Und so diese Unterschiede sind halt so krass und dazu äußert er sich dann relativ häufig einfach auch ein bisschen unglücklich und ich glaube, dadurch wird er dann immer noch ein bisschen leichteres Ziel. Aber ich fand, beide Stars haben auf jeden Fall was zu beweisen in dieser Saison und um dann irgendwie so nochmal ein bisschen auf dieses Tier dann einzugehen, ich würde da zustimmen, dass sie das Team sind, also bei mir sind sie auch in einem eigenen Tier und das habe ich ernsthafte Konkurrenz genannt, weil sie meiner Meinung nach auch im Vergleich zu den anderen Teams theoretisch mehr Möglichkeiten haben, auch den Lakers beizukommen. Also mal gucken, ob sie das dann umsetzen können, aber ich glaube, der große Unterschied ist, den sie zum Beispiel zu Utah oder Denver haben, dass sie Leute auf dem Flügel haben, die LeBron und Co. zumindest irgendwie beschäftigen können und da nicht von vornherein in ein Duell gehen und das eigentlich nicht gewinnen können. Ich glaube, das hat letzte Saison für die Clippers gesprochen. Also ich habe sie ja auch sehr positiv gesehen, auch wenn mein Meistertipp dann irgendwann die Lakers waren. Aber sie konnten es letzte Saison nicht so abrufen. Ich habe das Gefühl, sie sind dieses Jahr ein bisschen konzentrierter. Also Max, was du auch schon gesagt hast, wo ich so ein bisschen Fragezeichen habe, was die Haltbarkeit angeht, ist, dass sie im Moment halt absurd gut von der Dreierlinie unterwegs sind. Also sie haben die beste Quote mit Abstand, irgendwie mit 42,3%. So gut war, glaube ich, in der Ära, wo Teams viele Dreier werfen, noch nie ein Team. Deswegen wird das wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen runtergehen. Aber sie haben offensiv halt auch einfach krass viele Waffen. Also das muss man schon sagen. Jetzt gerade sind zwar George und Kawhi dann beide im Corona-Protokoll, aber auch das ist ja ein Team, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie in der Regular Season jeden Sieg zu holen, sondern eher, dass man halt so eine Chemie findet. Und ich habe da auch den Eindruck, dass sie da in dieser Saison das einfach ein bisschen seriöser angehen. Und insofern würde ich auch sagen, das ist so das Team, was, wenn wir das jetzt so aus der Perspektive, wer kann den Lakers gefährlich werden sehen, dann ist das nach wie vor das Team, was man als erstes nennen muss.
Sie hatten ja auch, glaube ich, bis Montag mit die effektivste Offense der Liga-Geschichte. Ich glaube, die Bucks haben sie jetzt überholt. Aber
gut, das letzte. Ja, die beiden, die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Ja. Jetzt, heute Nacht waren die Clippers halt mies und jetzt sind sie dann irgendwie auch gleich 1,7 Punkte hinter den Bucks, aber immer noch auf Platz 2 und immer noch exzellent unterwegs.
War natürlich auch gegen die Defensivgötter aus Atlanta, von daher kann es da schon mal passieren, dass die Offense da nicht so läuft. Aber nee, grundsätzlich, also ich denke auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob es haltbar ist, das Shooting, weil es schon extrem ist. Also Beverly über 40%, George bei knapp 50% von draußen. Also es ist schon relativ viel. Wobei die Sample Size mittlerweile halt auch nicht mehr so klein ist. Ne? Also es ist halt schon, ich denke schon, dass es sich irgendwo einpendeln kann. Und gerade bei George, also Playoffs auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Also was Torben gesagt hat, finde ich auch. Aber er hat ja über seine Karriere eigentlich immer so um die 40% von draußen getroffen. Jetzt hat er endlich mal irgendwie eine reparierte Schulter, die er nicht erst wieder irgendwie auf Spielbetrieb bringen muss. Vielleicht pendelt er sich tatsächlich aber in mittleren 40ern ein. Also möglich ist es. Wie es da mit Druck aussieht, muss man sehen. Kawhi momentan natürlich auch extrem gut unterwegs. Ich habe gestern mal geguckt, über 50% aus dem Feld, über 40% von draußen, 90% Freiwürfe. Ist auch okay. Von daher.
Ja, sie sind beide im 50-40-90 Club im Moment. Was natürlich auch nicht so schlecht ist, wenn deine beiden Superstars so unterwegs sind.
Absolut. Das hilft. Und mal sehen, wie sich's und wo sich's einpendelt. Aber ich glaube, so die Herangehensweise ist schon ganz interessant. Also, dass halt auch beide jetzt einen Großteil der Spiele gemacht haben, solange sie nicht im Covid-Protokoll sind, dass sie halt eben nicht dieses Ding so, wir sind eh so gut und wir finden dann schon irgendwie Wege und Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen, sondern dass sie halt sagen, okay, wir spielen uns das erstmal ein, versuchen was zu finden. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor. Und also gerade so, weil Ty Lue ja die Offense auch so ein bisschen angepasst hat. Ich weiß, ich meine, wir sind jetzt schon mitten in den Clippers, oder? Wir bleiben jetzt einfach dabei.
Ja, wir bleiben
genau, bei den Clippers. Genau. Da habt ihr, also Ole, keine Ahnung, hast du die Offense dir mal ein bisschen angeschaut oder hast du so ein bisschen so einen Einblick? So, der Ball läuft schon deutlich oder bedeutend besser und vor allem auch mehr als vergangene Saison, ne?
Ja, ich habe auch den Eindruck, also das ist jetzt nicht ein Team, was irgendwie wie Warriors zur besten Zeit spielt, wo sich die ganze Zeit alles bewegt, aber es wirkt halt flüssiger, finde ich. Da hilft auch, dass jemand wie Batum da jetzt mit in der Starting Five ist, der ja auch irgendwie eine der krassen Wiederbelebungsgeschichten dieser Saison ist. Also ich habe gerade die 50-40-90 Quoten angesprochen, er ist bei 50-45-87%, also auch fast da unterwegs. Und es ist halt einfach ein Spieler, der auch uneigennützig ist. Und auch da bin ich mal gespannt, ob sich das die ganze Saison über so bestätigen lässt. Aber so für den Moment finde ich das schon, dass die Offense irgendwie ein bisschen flüssiger wirkt, dass es auch teilweise ein bisschen schnellere Abschlüsse gibt als noch in der Vorsaison und dass man ja da vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen mehr Dringlichkeit drin hat. Was ich teilweise immer noch ein bisschen fragwürdig finde, ist, ob man die Lou Williams-Position und grundsätzlich die Bank nicht noch ein kleines bisschen upgraden könnte im Sinne von einen weiteren dynamischen Playmaker vielleicht reinbekommen. Also es gibt gerade heute ja das Gerücht von Shams, dass die Clippers auch Interesse an Derrick Rose haben. Da wäre jetzt meine Frage an euch, ob ihr glaubt, das wäre jemand, der ihnen da vielleicht noch so eine kleine weitere Komponente mit reingeben könnte.
Also ich glaube auf jeden Fall, das ist bei mir immer noch so das große, die große Lücke auf dem Zettel bei den Clippers, so der Backup-Point Guard. So, ja, dass Reggie Jackson da irgendwie nicht so funktioniert, wie er hofft. Und Lou Williams spielt auch gerade keine tolle Saison. Aber das würde, glaube ich, auf jeden Fall die Clips da nochmal weiterbringen und einfach, ja, da nochmal so ein bisschen tiefer machen. Vor allen Dingen auch in der Rotation, die dann am Ende auch für die Playoffs wichtig ist, also in einer relativ kleinen Rotation. ich glaube, so ein Rose funktioniert da. Am Ende, Hauptsache, du hast nochmal einen Playmaker, der den Ball da weiter rotieren lässt, der weiter dafür sorgt, dass dass die Ballbewegung, wie sie jetzt gerade einfach sich auch wirklich verbessert hat, auch funktioniert, wenn vielleicht nicht alle Stars auf dem Feld sind. Also ich glaube, das würde die auf jeden Fall weiterbringen. Ja, und ich glaube grundsätzlich, vielleicht einmal noch kurz auf die Quoten zurückzugehen, so, die sind halt so unfassbar gut, dass ja sogar noch Potenzial gerade da ist, die auch wieder ein bisschen schlechter werden zu lassen. Dann wäre die Offense, glaube ich, immer noch echt gut und solide. Und man könnte auch nochmal wieder ein bisschen mehr Fokus auf die Defense legen. Da ist ja auf jeden Fall noch Potenzial. Aber dass sich das so beides irgendwo in der Top 10 einpendelt, ich glaube, da ist irgendwie ziemlich viel möglich auch dieses Jahr tatsächlich.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das halt, es muss ja nicht mal so bleiben, wie es ist, damit es immer noch saugut ist. Also das denke ich schon auch. Und ja, also für mich sieht es extrem gut aus. Auch die Ibaka-Verpflichtung haben wir ja schon mal, als wir vor der Saison drüber gesprochen haben, haben wir schon relativ positiv gesehen. Es scheint auch wirklich relativ gut zu funktionieren. Batum, wie Ole gesagt hat, finde ich auch. Also ich bin gespannt auf die Clippers. Ich glaube, da ist was möglich.
Ich frage mich ja immer noch so ein bisschen bei den Clips, ob Kawhi da plant, gerade weiterzumachen oder nicht. Also so, ne, nächstes Jahr Player Option, so guckt er schon auf den nächsten Club. Ist eine völlige dumme Spekulation und wird er jetzt nicht machen. Aber ich frage mich auch, wie viel Druck da in der Franchise gerade ist, dieses Jahr erfolgreich zu sein, damit man ihn halt weiterhält.
Ich habe das ja scherzhaft auch schon ein paar Mal gesagt. Es wäre echt ganz lustig, wenn, nachdem man jetzt die ganze Zeit immer gehört hat, die Heat und wer auch immer, sie wollen alle Giannis haben, wenn es dann im Endeffekt Kawhi wird, der das Team wechselt. Aber irgendwie, nach allem, wie das gelaufen ist, kann ich es mir momentan eigentlich nicht vorstellen, dass da wirklich was passiert. Aber es ist natürlich einfach so im Auge zu behalten. Und ich glaube schon, also auch vollkommen seriös, dass in dieser Saison ein enormer Druck einfach auf den Clippers lastet. Und das kann einerseits dazu führen, dass man halt, und ich glaube, den Effekt sehen wir schon, dass man die Regular Season wirklich ein bisschen seriöser angeht, als das letzte Saison der Fall war. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Aber es kann natürlich auch zur Krücke werden, wenn man dann in die Playoffs kommt und denkt, wir dürfen jetzt bloß nicht scheitern. Also ich finde auch, das bringt irgendwie so eine sehr interessante Dynamik nochmal in diese Saison mit rein.
Wobei, also ich meine, die Frage ist natürlich schon interessant und es kann natürlich passieren. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich kann es mir nach allem, also so viel Energie, wie Kawhi investiert hat, um endlich in Kalifornien leben und spielen zu dürfen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass er geht. Soll es irgendwie ansatzweise funktionieren. Also wenn natürlich alles im Bach runtergeht und er und Paul George, ja gut, kein Wort mehr reden ist bei Kawhi natürlich relativ, ne? Aber
das ist ja eher positiv.
Genau, aber dass es wirklich, wirklich schwierig wird, kann ich es mir nur schwer vorstellen. Und er scheint sich auch wirklich, also eher als Leader weiterentwickeln zu wollen. Weil ich glaube, das war auch so ein Ding letztes Jahr einfach, dass er es bis jetzt gar nicht so gewohnt war, halt so der Erste zu sein, der jetzt irgendwie verantwortlich war, vielleicht auch für die Atmosphäre im Team. Also er hatte halt in San Antonio 80 Leute um ihn rum, die das übernommen haben sozusagen. Er hatte in Toronto, hatte Kyle Lowry. Und ich glaube, das ist jetzt schon so ein, und jetzt scheint er mehr zu versuchen, was man so hört. Und ist ja auch so ein bisschen so ein Indiz, dass er jetzt nicht denkt, okay, entweder ich mache mein Ding und entweder das funktioniert oder ich hau wieder ab, sondern dass er schon auch versucht, sich da irgendwie einzugliedern. Aber die Frage wird wahrscheinlich schon über den Clippers schweben, bis irgendwann eine Entscheidung gefallen ist. Kann ich mir schon auch gut vorstellen.
Ja, ich finde, nach den letzten Jahren in der NBA wird man da einfach auch automatisch ein bisschen paranoid. Also ja, solange man hört, da ist noch kein langfristiger Vertrag, oder selbst wenn, teilweise, es kann auch ein langfristiger Vertrag vorliegen. Man ist immer so ein bisschen hell.
Ja. Genau so ist es.
Manche wollen zweieinhalb Jahre vor Ablauf des Vertrags getradet werden. Also es wär nicht das erste Mal, ne? Also von daher.
Ja.
Gut, dann so ganz nach unten.
Genau, ich mach mal den Schwenk nach unten und ich würde euch jetzt einfach mal drei Teams vorschlagen, die ich momentan relativ safe Lottery-Bound sehe. Eigentlich so ein bisschen dreieinhalb, aber ich nenne euch erstmal die drei und ihr könnt mir dann sagen, dass ich falsch liege oder richtig liege oder was auch immer.
Warte, ich spoiler dich. Du sagst jetzt Timberwolves, Pelicans und OKC.
OKC, die sind für mich so ein bisschen ein halbes. Die anderen beiden waren richtig, aber die Kings habe ich noch mit drin, weil jedes Mal, wenn ich die Kings spielen sehe, denke ich, boah, das ist wahrscheinlich die schlechteste Defense aller Zeiten. Und dann gucke ich auf die Statistiken und sie haben wirklich die schlechteste Defense aller Zeiten. Und das ist dann für mich, das spricht dafür, dass sie wahrscheinlich in der Lottery landen werden.
Ja, wenn Stats und Eye-Tests schon mal übereinstimmen, dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Das sehe ich ähnlich. Ja, ich habe so einen Mix. Also ich habe OKC drin, ihr Pels noch nicht mit drin tatsächlich. Aber ist auch, weil ich mir bei OKC einfach nicht sicher bin. Was? Ich glaube, sie wollen nicht gewinnen dann aber so ein paar Spiele. Und sie sind irgendwie auch, also ich meine, da ist schon ziemlich viel Basketballverstand und Basketballkönnen mit drin, aber also und gleichzeitig hast du irgendwie so ganz Junge mit drin. Das ist, also Ich glaube, sie haben so noch nicht ganz verstanden, was sie machen wollen. Ich meine, Lugans dort zockt groß auf. Da ist mir übrigens, ich sag das jetzt auch so klar, weil mir da bei der Recherche was eingefallen ist. Das ist kein spontaner Einfall, aber ich wollte euch mal fragen. Also wenn, nehmen wir mal an, Lugans dort, ne, hat 9 Punkte, trifft dann von draußen. Nummer 12, ist das dann das Doughty Dozen?
Ole, das musst du beantworten, sorry.
Entschuldigung, ich wollte mal.
Ich trau mich nicht, irgendwas darauf zu entgegnen.
Okay, ich wollte mal in die Runde werfen. Er kam irgendwie am Montag und ich dachte, das, ja.
Ich lass den jetzt einfach mal so stehen.
Okay.
Ja, ich finde, was du gerade eingeordnet hast, gesagt, Max, die wollen eigentlich nicht gewinnen, aber machen es trotzdem hier und da, ist so die perfekte Einordnung gerade für OKC. Also ich glaube ja, vor allen Dingen weiterentwickeln und jetzt irgendwie ja den viel schwereren Schritt gehen und irgendwie die ganzen Picks, die sie haben, wieder in Spieler und in ein Team zu verwandeln. Das muss ja da so ein bisschen die Aufgabe sein, die da jetzt vor denen liegt. Wenn man dabei ja hier und da noch ein gutes Ergebnis erzielt, ich denke mir irgendwie immer so, da freut man sich drüber, gerade jetzt noch, ist irgendwie keine, die müssen keine Sorge haben, dass sie zu erfolgreich werden, so, dann nimmt man lieber ja von Shai noch ein paar gute Spiele mit und lässt ihn weiter wachsen und wer da noch so mit am Start ist. Aber ich glaube, da liegt der Fokus auf jeden Fall in den nächsten Jahren und bin da komplett bei Ole, das ist ein Lottery-Team für mich.
Ja, ich finde auch, also was man, so die Bilanz sieht ja ganz okay aus, so mit 7-9, da ist man irgendwie gerade so ein bisschen im Mittelfeld, aber gerade wenn man dann irgendwie aufs Net-Rating schaut, sind sie irgendwie bei -6,8. Das ist der drittschlechteste Wert in der Liga. Die Offense ist die zweitschlechteste. Defense ist man auch nur auf Platz 22. Also es stimmt schon, dass ich auch davon ausgehen würde, dass die Bilanz sich dem auch in der näheren Zukunft ein bisschen anpassen wird. Also dass es halt ein paar mehr Niederlagen gibt. Aber also was mir bisher halt echt gut gefallen hat, ist so Shai in der wirklich primären Rolle, weil letzte Saison hat er auch eine hohe Usage Rate, aber letztendlich hat er immer entweder Paul oder Schröder oder beide neben ihm, dazu auch noch Gallinari, also viele, die ihm irgendwie einiges abnehmen konnten. Und jetzt ist er eigentlich klar die erste Option und macht sich, finde ich, aber sehr gut da drin. Also er ist vielleicht auch fast ein bisschen zu gut, um richtig zu tanken aus OKC-Sicht, aber ich meine, gleichzeitig, sie haben halt einfach auch so ein paar Veteranen, die wahrscheinlich nicht die ganze Saison dort verbringen werden und dann gehe ich schon auch davon aus, dass das OKC dann ein kleines bisschen runtergehen wird.
Ist es für euch ein Unterschied, wenn man mal tatsächlich jetzt viel zu weit nach vorne guckt und auf so Draft-Prozente guckt? Die letzten drei haben irgendwie 14% auf den ersten Draft und dann gehst du irgendwie von 12, 10. Versuchst du da als Team tatsächlich, weiß ich auch nicht, unbedingt nur die letzten drei zu kommen?
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Tabelle dann aussieht. Ich meine, wenn du da irgendwie in einem, also ich glaube nicht, dass du halt quasi dann Wochen darauf auslegst oder Monate, wo es dann wirklich nur darum geht, so wir versuchen jetzt aktiv zu verteidigen. Wenn du aber in den letzten ein, zwei Saisonwochen an einem Punkt bist, wo vielleicht eine Niederlage mehr den Unterschied geben kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen offensichtlicher noch beigeht. Aber also was meine Sicht angeht, ich glaube, da die Wahrscheinlichkeiten jetzt ja alle nicht brutal hoch sind, würde ich immer denken, verlassen wir uns darauf, dass wir sowieso nicht wahnsinnig gut sind, also dass das Team, was wir hier zusammengestellt haben, nicht wahnsinnig gut ist und lassen es irgendwie drauf ankommen. Also ich finde es immer so ein bisschen krass, wenn man so den Eindruck bekommt, dass es wirklich nur noch darum geht zu verlieren und man dann bestimmte Aufstellungen zu sehen bekommt. Also ich glaube mal, das ist schon ewig zurück, aber wo die Rockets dann irgendwie einen 40-jährigen Elvin Hayes dann, glaube ich, irgendwie 45 Minuten haben spielen lassen, um ja nicht eine Chance zu haben zu gewinnen und solche Geschichten. Das ist natürlich irgendwie durchgepeitscht, aber ja, ich glaube auch, okay, sie hat jetzt einen Kader. Vielleicht gibst du dann Alexei Pokuševski irgendwie 10 Minuten Spielzeit mehr und vielleicht ist das auch einfach schon der einzige Unterschied, den du brauchst. Und dann hast du aber gleichzeitig auch eins deiner jungen Talente halt einfach Spielzeit gegeben. Ich glaube, man kann da schon einen Mix finden, der ein bisschen gesünder ist.
Schön zweigleisig fahren halt, ne? Also ich bin halt mal gespannt, wie sich jetzt dieses Play-In-Turnier plus dann eben, wie Torben gesagt hat, die angepassten Wahrscheinlichkeiten, dass du den Top-Pick bekommst, wie sich das auswirkt. Also klar, glaube ich jetzt nicht, dass die Teams, wenn sie sowieso Richtung Zukunft schauen, auf einmal sagen, okay, oh, wir können jetzt vielleicht einmal Playoffs spielen. Aber trotzdem ist es ja dann irgendwo, du hast halt dann nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel auch deine jungen Spieler dann vielleicht noch in einem Rahmen, der ein bisschen kompetitiver ist, zu entwickeln und vielleicht, dass du dann hinten raus dann vielleicht doch noch so in dieses Play-In-Turnier reinrutschst und dann trotzdem noch halbwegs Wahrscheinlichkeiten hast, dass du einen guten Pick bekommst. Also ich bin mal gespannt, wie sich das allgemein so, wie die Teams da allgemein rangehen werden, so in den, also jetzt diese Saison, aber auch in den nächsten Jahren irgendwo. Wolves, habt ihr da noch irgendwas dazu?
Ich gucke die eigentlich nur wegen wegen Anthony Edwards. So der einzige Lichtblick da, finde ich so ein bisschen. Klar, noch keine guten Quoten, aber ist ein Rookie. Also worüber beschwere ich mich da gerade? Ich sehe den irgendwie ganz gerne. Ich mag, dass er dynamisch ist und wie er zum Korb zieht und dass er irgendwie immer weiter an seinem Wurf feilt. Ja, der Rest da in Minnesota ist halt schon enorm dünn, egal ob man auf die Offense oder die Defense guckt. Ich meine, Cat spielt auch, oder hat, glaube ich, erst 4 Spiele gemacht dieses Jahr so.
Ja.
Muss man natürlich immer dazu sagen. Ja, aber da funktioniert in meinen Augen noch nicht so richtig viel. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sie ein bisschen besser sind, dass sie so mies sind, hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht schiebe ich es jetzt auch auf Cat gerade, dass er nicht da ist. Aber so richtig gerne schalte ich da nicht ein, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, Towns wäre halt derjenige, der zumindest die Offense retten könnte, weil die Offense ist bisher halt eine Katastrophe, aber die Defense ist es halt auch. Ja. Und ich glaube, da also wird er wahrscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied machen. Deswegen sehe ich die Wolves schon auch momentan klar auf Lottery-Kurs. Was Edwards angeht, ich finde, der hat einmal pro Spiel hat er so eine Aktion, wo du denkst, krass, Superstar. Und er hat aber auch relativ viele Aktionen drin, wo du denkst, boah, der hat noch unfassbar viel zu lernen. Also so ein bisschen das, was einmal auch angekündigt wurde. Ne? Er ist schon roh. Er hat manchmal auch so Spiele, wo man das Gefühl hat, dass er irgendwie mental nicht ganz auf der Höhe ist. Die Quoten, hast du gesagt, sind noch nicht so geil. So, ich habe bisher auch nicht den Eindruck, dass ich ihn schon wirklich beurteilen kann. Einfach dadurch, dass halt irgendwie dieses Team nicht vollständig war. Also der beste Spieler hat halt einfach fast die ganze Zeit gefehlt. Fehlt irgendwie an der Linie. Ich glaube, das ist auch nicht ideal für so einen Pick, um da reinzukommen. Aber ja, ich meine, es blitzt schon zumindest immer mal kurz durch. Und das war bisher wahrscheinlich wirklich das, was man sich am ehesten noch angucken konnte bei den Timberwolves. Weil viel ist tatsächlich bisher einfach nicht zusammengelaufen.
Ich habe fast das Gefühl, dass er sogar Druck schultern muss, wenn er von der Bank kommt, weil er auch einfach nicht viel anderes ist. So, also das ist so, ja, sie bringen ihn rein und er fordert dann direkt von ihm so Instant Offense. Also er muss dann irgendwie das Spiel da tragen und das für einen Rookie, genau was du sagst, so irgendwie nach dieser oder in dieser Saison, ist, glaube ich, nochmal eine doppelt schwere Aufgabe.
Ja, also ich meine, so diese Hoffnung, dass das halt irgendwie man mit entweder Rubio oder Russell immer jemanden drauf hat, der irgendwie so ein bisschen für eine Linie sorgt, die das hat sich bisher nicht so richtig, nicht so richtig übertragen, muss man sagen.
Was? Das überrascht mich auch, dass gerade bei Rubio, mit Rubio das nicht besser funktioniert. Weil, wie gesagt, nach den Erfahrungen bei den Suns dachte ich ja auch, dass das sich eventuell auch auf die Wolves übertragen ließ. Aber ich glaube halt auch, einfach dadurch, dass das Towns fehlt, ich meine, es ist halt irgendwo schon so der, um den sich alles bewegt im Endeffekt bei denen. Also gerade in der Offense natürlich, wie Ole sagt. Also von daher ist es für mich halt auch immer noch so ein bisschen vorläufig. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie mit Towns dann auf einmal ein Playoff-Team sind, weil dafür ist dann die Lücke dann doch zu groß. Aber Edwards auf jeden Fall Potenzial. Und ich meine viel mehr, also auch wenn es dein First-Pick ist, aber viel mehr kannst du, finde ich, auch von einem Rookie erstmal nicht erwarten in seinen ersten NBA-Spielen. Einfach, dass du siehst, was es ist, da ist was möglich. Ich glaube, das ist entscheidend. Und dann Schwächen ganz normal. Also jeder Rookie, den wir bis jetzt, also auch die Top-Picks, die Top-10-Picks, Lottery-Picks, haben ihre Schwächen gezeigt und das ist auch absolut legitim. Also gerade beim unter 20 und kaum College-Spiele und so weiter. Also
absolut.
Ich habe noch eine wichtige Frage für euch, weil das einigermaßen relevant doch werden könnte, was ich nicht unbedingt gedacht hätte. Aber behalten die Wolves dann eigentlich ihren Pick? Weil der ist Top 3 geschützt und ansonsten geht er halt nach Golden State im Zuge dieses glorreichen Trades von Andrew Wiggins für D'Angelo Russell, wo ich da schon gesagt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich von beiden jetzt so wirklich viel lieber haben möchte, aber momentan sieht es nicht unbedingt geil für die Timberwolves aus. Aber meint ihr, sie kriegen einen der ersten 3 oder geht da halt ein hoher Lottery-Pick dann stattdessen an Golden State?
Kommt auch so ein bisschen auf den Osten an, ne? Also wie mies bleiben da die Wizards? Wie viele Spiele machen sie noch? War es das schon mit der Saison für Washington? was macht Detroit so ein bisschen? Also wäre möglich, keine Frage. Aber ja, ich hoffe ja irgendwie noch, dass Minnesota so ein bisschen da aufwacht und dass Towns irgendwann zurückkommt. Mal schauen.
Ich meine, gerade mit den angepassten Wahrscheinlichkeiten kann es natürlich schon schnell passieren, dass du aus den Top 3 rutschst, auch wenn du zu den mieseren Teams gehörst. Und dann, ja gut, optimal wäre es nicht in dem Fall. Aber
sie wollten unbedingt diesen Point Guard der Zukunft haben.
Sie haben du reitest da schon wahnsinnig gern drauf rum, gell?
Ja, schon. Als erklärter größter D'Angelo Russell-Fan. Ne? muss das halt dann vielleicht einfach sein. Es tut mir leid, wir können weitermachen.
Also ich wollte es einfach nur mal kurz nochmal in Erinnerung rufen, weil das doch nicht ganz unwichtig ist. Ja, auf jeden Fall, ist auch legitim. Ich meine, vielleicht, also nicht, dass ich Ryan Saunders jetzt an einen Job will, aber vielleicht müsste sie einfach nur Kenny Atkinson zurückholen. Also, oder nicht zurückholen, sondern holen, der dann D'Angelo, vielleicht ist das der D'Angelo Russell-Flüsterer unter den Coaches. Wer weiß.
Wahrscheinlich.
Oder Chris Fleming direkt.
Oder so, stimmt. Wobei der ist gut aufgehoben, wo er ist. Jetzt hast du die Bulls ins Spiel gebracht, quasi.
sorry.
Du musst immer vorsichtig
immer
sein.
Immer gerne, ich nehme das sehr gerne auf.
Das ist ein Minenfeld, durch das ich jede Woche navigiere.
Okay, aber wir gehen da nicht weiter drauf ein. Wir lassen es so stehen und gehen damit hoch. Tom, wer würde denn für dich so direkt nach Clippers Lakers kommen am besten?
Ja, ist tatsächlich eine knifflige Frage, einfach um nochmal auf deine einleitenden Worte zu kommen, weil die Saison bisher so hoch und runter ist. Also am Anfang der Saison hätte ich mal irgendwann Mavs gesagt, aber die kann man da einfach noch nicht zuzählen, weil das halbe Team einfach die ganze Zeit fehlt. Die Jazz, finde ich, überzeugen gerade schon ganz schön mit dem, was sie machen. So 9 Siege ist auch ein Punkt. Ich finde, die Nuggets kommen. Also ich glaube, so Jazz und Nuggets wären so meine nächsten Teams, über die ich da gerade mal reden würde. Wie sieht's bei euch aus?
Bei mir ganz genauso. Also mein nächstes Tier nach den Clippers heißt auch im alleridealsten Fall Konkurrenz. Und da sind genau die beiden Teams drin.
Bei mir jetzt auch. Also gerade so die Jazz jetzt nach den letzten Spielen, du hast ja schon gesagt, also jetzt 9 in Folge mittlerweile gewonnen. Haben sich sowohl offensiv als auch defensiv sind sie von den Ratings her bei den besten Teams der Liga dabei und es scheint auch so irgendwo, als sei Mike Conley angekommen, ne?
Ja, Mike Conley ist jetzt halt einfach genau der Spieler, den sie sich vor einem Jahr schon erhofft hatten und der halt, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat, um sich an eine andere Offense zu gewöhnen. Also es ist ja einfach komplett unterschiedlich zu dem, was er vorher in Memphis hatte, wo er entweder der einzige Playmaker war oder halt einen Big Man Playmaker noch neben sich hatte, um den herum dann irgendwie alles lief. Also das funktioniert einfach in Utah anders. Ich finde auch, die Spielweise, die sie jetzt haben, ist einfach moderner. Also sie nehmen viel mehr Dreier als vorher, treffen natürlich auch exzellent. Also das ist ähnlich wie bei den Clippers, dass das natürlich sehr dazu beiträgt, dass sie momentan so stark dastehen. Aber was mir halt auch einfach echt gut gefällt, ist, dass es so auf verschiedene Schultern aufgeteilt ist. Also es ist jetzt nicht so dieses, so wie Shaq es gefordert hat, Donny, du musst jetzt eigentlich 45 Punkte pro Spiel machen, sonst reißt ihr nichts, sondern eher, es ist auch okay, wenn Donny mal nur 9 Punkte macht, weil halt der Rest des Teams das irgendwie ganz gut auffangen kann. Und du hattest schon bisher, finde ich, viele Spiele, wo Conley der beste Spieler war, du hattest welche, wo das dann vielleicht mal Bogey war oder wo das Gobert war oder auch mal Jordan Clarkson, der erneut eine saustarke Saison spielt und wo ich mich langsam entschuldigen muss, weil er ist offenbar besser als das, was ich immer dachte. Momentan wahrscheinlich auch der beste Bankspieler der Liga und irgendwie, es verteilt sich halt gut und das gefällt mir an den Jazz momentan sehr, sehr gut.
Ja, ich bin da komplett bei dir. Also gerade, dass die Dreier so funktionieren und dass sie es auch geschafft haben, sich mal so umzustellen, finde ich, irgendwie muss man den Hut vorziehen, auch vor Quinn Snyder und dem Team. So, ich habe nochmal gelesen, dass sie schneller spielen wollen auch und habe dann irgendwie so gedacht, habe dann irgendwie gecheckt, 22. im Pace in der Liga, da ist also irgendwie noch ein bisschen Luft nach oben. Auf der anderen Seite finde ich, gerade, was man ja auch gerade sieht, finde ich, die Halfcourt-Offense funktioniert. Ne? Sie haben da irgendwie Ballbewegung drin, sie kriegen da gute Würfe, deswegen glaube ich, ist die Dreierquote auch ja relativ verlässlich, weil sie es eben hinbekommen, da gute Würfe zu kreieren und den Ball halt immer rumzubewegen, ist irgendwie schon stark. Und genau, was du sagst, Mitchell muss nicht alles tragen, finde ich irgendwie spannend, wie sehr dann wirklich ein Spieler oft so den Unterschied machen kann. Und der Unterschied, finde ich, ist halt diese so tatsächlich Mike Conley, so der es einfach gelernt hat, anzukommen. Und seitdem der funktioniert, funktioniert auch das Team. Also mag auch sein, ne, Systemumstellung da bestimmt auch spielt eine große Rolle. Aber ich finde es dann immer schon krass, wie viel Impact ein Spieler gerade so im Basketball hat und wie sehr dann so ein Team ja weiter nach vorne kommen kann.
Ja, also vor allem, wenn das jemand ist, der halt einfach auch viele Entscheidungen in der Offense übernimmt. Ja. Ne? Und ich finde, das ist halt so der Punkt, den man bei Mitchell, finde ich, immer wieder sehen kann. Also der jetzt ja auch erst in seiner 4. Saison ist. Das ist halt jemand, der in die Liga kam als jemand, der am College eigentlich in erster Linie Defensivspezialist war und der halt eigentlich nie das gelernt hat, so eine Offense komplett zu schultern und die ganze Zeit so der primäre Playmaker zu sein. Und bei den Jazz musste er das irgendwie so ein bisschen lernen. Er ist ja auch schon viel besser darin geworden. Aber es hilft, glaube ich, einfach, wenn man noch so einen klugen Spieler wie Conley daneben sich hat, der viel davon übernehmen kann. Deswegen, also ich weiß noch, vor der letzten Saison haben Max und ich diesen Trade ja beide auch also für wunderbar befunden, ja, weil wir dachten, eigentlich ist das genau der Spieler, den sie brauchen. Und so mit einem Jahr Verspätung sieht's halt einfach wirklich genau so aus. Also er ist wirklich dieser Spieler, den sie einfach gebraucht haben.
Ja, da ist auch wieder so ein bisschen so der Faktor Geduld, ne? Also ich meine, wir haben das ja irgendwie so, also klar, es hat jetzt wirklich fast ein Jahr gedauert, wobei es ja letzte Saison schon immer mal wieder so die Anzeichen gab, dass Conley ein bisschen besser angekommen war. Aber trotzdem.
Du, ich sag dir, wenn er den Dreier getroffen hätte gegen
wer dann?
Dann hätte alles, wäre alles schon letzte Saison.
Wäre die perfekte Verpflichtung schon gewesen. Aber ja, so ist es jetzt natürlich. Ich find's cool zu sehen, weil ich meine, wir haben uns ja, Ola hat's ja schon gesagt, als große Conley-Fans grundsätzlich auch schon geoutet die letzten Jahre. Und es ist schon interessant. Also ich finde auch so grundsätzlich, wenn man sich die Jazz-Offense jetzt so anschaut, also wie flüssig das alles wirkt irgendwo. Also größtenteils natürlich. Also früher waren sie ja wirklich eher so ein biederes Team, die so ein bisschen hölzerner herkommen, wo die Offense so ein bisschen eindimensional, oder man dachte oder den Eindruck hatte, dass die Offense ein bisschen eindimensional sei. Und jetzt, weiß ich nicht, fandst du die Spiele, die ich mir angeschaut habe, fand es ganz interessant, wie zielstrebig sie den Ball in die Ecke gebracht haben für einen offenen Dreier. Und irgendwo haben sie halt auch relativ viele smarte Spiele, finde ich, im Kader. Also jetzt mit Conley, mit Bogdanovic, mit Ingles und dazu dann zum Beispiel Jordan Clarkson, der irgendwie so als diese beherrschten Runde so als freies Radikal wirklich eine ziemlich gute Rolle gefunden zu haben scheint. Und irgendwo, ich bin gespannt, wo das hingehen kann. Also klar, man hat auch nach den Erfahrungen immer wie so ein bisschen so ein Aber bei den Jazz, und sicherlich sind die Lakers besser, die Clippers wahrscheinlich auch, aber irgendwo ist es wirkt so, als sei da so ein bisschen, ja, es sei da, hätten sie schon so die Möglichkeit, die nächste Stufe da zu erreichen. Also auch gerade Mitchell. Also ich finde, mir macht's extrem Spaß, Mitchell gerade zuzuschauen. Weil so sein Spiel wirkt so schön smooth und weiß ich nicht, vielseitig irgendwo momentan.
Ja, er hat halt auch einfach, also es wirkt so, als wäre das Spiel für ihn ein bisschen langsamer geworden, finde ich. Und gleichzeitig hilft es natürlich auch, wenn alle um dich herum on fire sind. Also weil halt einfach nahezu der gesamte Kader irgendwie halt einfach ziemlich gut drauf ist. Dadurch hat er viel Platz, wo er sich irgendwie durchbewegen kann. Er kann sich halt irgendwie durch Conleys Stärke auch fast, also noch ein bisschen mehr auf seine eigenen Stärken irgendwie konzentrieren. Und ich finde halt auch, dass das, auch wenn er hatte ja bisher relativ wenige Spiele in dieser Saison, wo er scoringmäßig so komplett explodiert ist. Aber wenn, dann war das halt meistens dann auch irgendwie in der zweiten Halbzeit, weil es sein musste. Mhm. Und insgesamt ist das halt mehr, habe ich so den Eindruck, dass er mehr an den Punkt gekommen ist, wo er das Spiel auf sich zukommen lässt. Und das ist halt, finde ich, so, letztendlich kann man das auch als diese nächste Stufe letztendlich definieren.
Ja, einfach reifer geworden am Ende so, ne? Merkt man irgendwie, obwohl er irgendwie auch noch sau jung ist. Also ist ja irgendwie verrückt, wie viele junge Spieler da gerade so in der Liga eh schon viel schultern. Und ich finde, ja, was jetzt da einfach funktioniert, ist das, was vielleicht in Phoenix noch nicht so perfekt funktioniert. Ne? Bei Booker haben wir auch immer gesagt, so, der als primärer Ballhändler ist vielleicht ein bisschen verschenkt. Jetzt haben sie Chris Paul geholt, sprechen wir wahrscheinlich auch noch gleich drüber, aber ich glaube, da könnte auch noch die Chemie ein bisschen besser werden, aber ist auch noch früh. So, und genau das ist ja jetzt so ein Ding, was einfach da in Utah funktioniert und was das Team echt nochmal auf eine neue Stufe gehoben hat, dass du Mitchell halt ein bisschen mehr Freiräume gibst und das Ballhandling auf andere Schultern verteilst.
Ja, und gleichzeitig
finde ich, nochmal kurz,
gleichzeitig finde ich halt, ist bei Mitchell auch, war ja immer der große Punkt, sein Playmaking. Und ich finde, das hat er auch deutlich verbessert. Also klar, kriegt er mehr Aufgaben irgendwo, und B, aber auch findet er öfter den freien Mitspieler oder hat auch gelernt, Mitspieler mehr einzusetzen. Und es gibt ihm halt dann auch nochmal gibt seinem Spiel auch nochmal ein neues Element, das es halt schwerer macht, ihn auszurechnen, aber gleichzeitig auch, dass das Team als Ganzes irgendwie besser am Laufen hält. Und da, das sind halt alles so Faktoren, die irgendwie mit reinspielen, finde ich.
Stimme ich dir bei allem zu. Wir sind aber alle der Meinung, dass sie nicht auf der Höhe der beiden LA-Teams sind. Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, mein Fragezeichen ist so ein bisschen, wer da jetzt die Länge auf dem Flügel mitbringt, um halt defensiv da dann vor allem gegenzuhalten, wenn es halt gegen die beiden LA-Teams geht, die halt nun mal doch recht gute Leute auf dem Flügel haben. Also Royce O'Neal ist ein ganz guter Verteidiger, aber ist jetzt nicht riesig. Joe Ingles ist auch ein guter Verteidiger. Und ich meine, auch Paul George kannst du ihn stellen, im Zweifelsfall. Aber sonst ist halt so ein bisschen die Frage, zumal er ja auch nicht jünger wird. Und das wäre halt was, wo ich echt immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, sie dann so auf die Stufe zu nehmen. Deswegen, also ich meine, wenn sie über eine Serie 60% von der Dreierlinie treffen, dann können sie wahrscheinlich auch eins der beiden LA-Teams schlagen. Und dann können sie auch Meister werden, glaube ich. Aber ansonsten wäre das halt so das Einzige, wo ich immer noch so ein bisschen vorsichtig bin. Und halt bei Gobert ist es halt auch einfach auch so ein bisschen das Thema, dass man halt über die letzten Jahre in den Playoffs nicht unbedingt immer gesehen hat, dass er halt diese Dominanz, die er in der Regular Season hatte, dann auch wirklich übertragen konnte.
Ja, ich habe vor allen Dingen da irgendwie ein bisschen Schiss, wenn das Spiel in den Playoffs dann wirklich nochmal langsamer wird, dass es dann doch wieder weniger Ballbewegungen gibt und dass dann die Offense, wie sie jetzt gerade aussieht, nicht mehr so da übertragbar wird. So ist noch unbegründet, weil ich es irgendwie auch noch nicht gesehen habe, aber das ist dann so meine größte Sorge, dass am Ende dann doch wieder immer auf Mitchell Isoplays aus hinläuft. So, dass dann vielleicht in der Serie gegen Denver letztes Jahr funktioniert hat, aber das so auf eine 7-Spiele-Serie gegen die Lakers oder die Clippers zu übertragen, da glaube ich auch noch nicht dran.
Es kann halt auch gerade sein, eben, dass so in, also in der Saison, dass es auch, dass die Saison so, wie sie läuft, also dass kein Team so oder wenige Teams so richtig einen Rhythmus haben, dass es dann auch begünstigt, eben, dass eine Offense, die der Jazz so gut läuft. Also, dass du halt einfach, du triffst halt oft auf Teams, wo dann halt irgendwie doch Spieler plötzlich mehr spielen, die eigentlich in der Rotation hinten sind und dann funktioniert die Defense nicht ganz so gut und das kann sich im Playoffs schon ändern. Das stimmt schon irgendwo. Ich meine, Ole, du, vertraust du LeBron-Stopper Bogdanovic nicht, oder was?
Ja, ich finde es, also es gab diese eine Serie damals gegen die Pacers, wo LeBron, glaube ich, ein paar Jumper nicht getroffen hat, die er sonst trifft. Und deswegen hat sich irgendwie so ein bisschen das Gerücht verfestigt, dass Bogey da überragend war. Also ich fand, er hat es überraschend gut gemacht damals, aber als Stopper würde ich ihn nicht zwingend bezeichnen. Aber wer weiß, ne? Ich meine, LeBron ist ja mittlerweile alt, ist ja Washed King. Und deswegen kann das ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie funktionieren.
Sagt das nicht so laut. LeBron hört es, glaube ich, jedes Mal, wenn irgendwo das Wort Washed in Verbindung mit LeBron fällt, hört er das irgendwie, wenn durch seinen achten Sinn.
Ich glaube, er hört das auch, wenn er das selbst im Schlaf sagt.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Und auf die Art und Weise motiviert er sich. Weil sonst sagen das ja nicht so viele. Aber na gut. Aber ich finde das tatsächlich noch wichtig, was ich vorher gerade gesagt habe mit dem Thema Kontinuität, weil das muss man bei den Jazz natürlich sagen. Erstens, weitestgehend Covid verschont bisher, sehr wichtig, nachdem sie letzte Saison ja mit Covid absolut nicht verschont waren, sondern das erste Team waren, das was davon wirklich heimgesucht wurde. Und der Kader ist halt fast identisch, wie er vorher auch schon war. Das hilft natürlich. Also der namhafte Neuzugang ist Derek Favors und der war ja auch nur ein Jahr nicht da und vorher war er die ganze Zeit da und also gerade wo das momentan ja so ist, dass man irgendwie Team-Meetings und so, dass die dann 5 Minuten bei Zoom sind oder so, oder man sich halt irgendwie mal kurz trifft, da ist das sicherlich auch ein Faktor, der ihnen im Moment sehr hilft, würde ich mal schätzen jedenfalls. Also im Vergleich zu Teams wie zum Beispiel den Nuggets, über die wir jetzt sprechen könnten, die halt immer mal wieder, also sehr viele Ausfälle einfach bisher schon hatten.
Und trotzdem langsam in Fahrt kommen.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja so langsam so ein bisschen auch funktioniert, dass die Verteidigung besser wird. Ich finde, das ist ja immer so das große Ding bei den Nuggets, ne? Also kriegen sie es halt irgendwann mal hin, dauerhaft eine Top-10-Defense zu stellen. Ist bei denen, glaube ich, schon ziemlich hochgegriffen. Vielleicht auch provokant gefragt, ist es rund um Nikola Jokic überhaupt möglich? Aber ja, ich freue mich so ein bisschen, dass es da einfach besser läuft. Ne? Der Start war ja sehr holprig, da hat man auch gedacht, was ist jetzt los? Ich glaube, seit am Anfang irgendwie so 1-4 oder 1-5 oder sowas. Und seitdem stehen sie ja ganz gut da. Ja, der Joker irgendwie immer noch absurd lächerlich, was der diese Saison jetzt abreißt. Ich frage mich bei denen auch immer so, was so deren Load-Management-Ziele sind, weil das existiert da irgendwie überhaupt nicht. Also ich weiß, ich habe gerade keine genauen Minuten, aber gerade am Anfang hat Jokic da, weiß nicht, teilweise 36, 37, 38 Minuten gespielt, der jetzt auch beileibe kein Vorzeigeathlet ist, so habe ich mich irgendwie oft gefragt, was da los ist.
Spielt sich in Shape.
Ja, wenn das der Plan ist, dann bitte. Ja, ich weiß nicht, ich finde das eh gerade so, weiß nicht, kurzer Ausreißer, in der Liga manchmal strange, auch was die Nets da gerade an Minuten abreißen müssen, so, weiß nicht, fasse mir mal den Kopf, aber egal, lass bei den Nuggets bleiben. So, ich will auch gar nicht zu lange reden, die andere große Frage ist also ein bisschen noch, sind die Nuggets so mit Jamal Murray zufrieden, wie er jetzt gerade unterwegs ist? Also irgendwie ist der Vergleich ja immer da mit dem Bubble Murray, als er, ich glaube, 26 oder 27 Punkte aufgelegt hat und einfach abgerissen hat. Jetzt ist er wieder so ein bisschen so wie der letzten Regular Season. Ja, ich glaube ja, der geht vor allen Dingen zu selten an die Linie. Wenn er das mal ein bisschen öfter schaffen würde, dann wird er auch wieder ein paar mehr Punkte haben. Ich glaube, dann wird die Diskussion auch aufhören. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison jetzt entwickelt.
Ja, es ist, also es haben echt wenige gute Spieler so viele und so krasse Auf und Abs, also wo du dann halt irgendwie regelmäßig auf ein, keine Ahnung, 33-Punkte-Spiel folgt dann eins mit irgendwie 8, wo er 2 von 14 trifft oder so.
Ja.
Ich finde Murray ist auch so einer der Spieler, wenn du den am richtigen Tag siehst, denkst du, das ist einer der 10 besten Spieler der Liga, weil er einfach komplett unstoppable wirkt. Und dann hat er aber immer wieder diese Ausfälle einfach drin. Das hat mich über die letzten Jahre immer dazu gebracht, irgendwie zu sagen, ja klar, der ist schon gut, aber so ein richtiger Star ist er noch nicht. Und dann gab es halt diese Bubble Experience, wo er halt einfach über Wochen on fire war. Und jetzt ist er irgendwie wieder, ist es halt irgendwie wieder komplett zurückgedreht. Irgendwie ist es einfach ein bisschen frustrierend. Also, weil gerade, ich meine, wir haben über Jokic gesprochen. Ich finde auch, für seine Verhältnisse sieht er im Moment eigentlich relativ schlank und beweglich aus. Also ich
mein, weil er so viel spielt.
Da haben wir schon andere Versionen von ihm gesehen. Ja, genau. Also, sein Saisonstart ist ja absolut sensationell, ja, finde ich. Ja. Und dann hast du halt irgendwie Murray daneben, wo es halt dann irgendwie immer wieder so ein Auf und Ab geht. Also, das ist, auf Dauer sollte sich das nicht unbedingt so bestätigen, aber gleichzeitig ist es halt letztendlich die Jamal Murray Experience, die wir haben, seitdem er in der Liga ist. Also, es geht immer so auf und ab bei ihm. Frage ich mich halt, ob er irgendwann diese Konstanz reinbekommt. Ja,
oder es gibt halt einfach Playoff Murray. So wie Playoff Rondo. Ich weiß es nicht.
Oder so.
Wer weiß, ja.
Auf jeden Fall, ich finde halt, ich habe jetzt halt auch so den Eindruck, in der Bubble hat er irgendwie so eine Selbstverständlichkeit gefunden in seinem Spiel. Also genau diese Sachen, was Ole halt gesagt hat, dass er dann halt Abende hat, da sieht er wie einer der besten Spieler der Liga aus, dass er diese Herangehensweise sogar sozusagen konserviert hat über mehrere Wochen. Und jetzt momentan fehlt es halt so ein bisschen. Also es wirkt halt einfach alles nicht ganz so sicher. Aber du hast ja zum Beispiel jetzt gegen Dallas, war er ja auch wieder komplett heiß am Anfang. Hat auch wieder gezeigt, also ich meine, er kann halt auf so viele Arten scoren, theoretisch, dass er eigentlich, wenn er Vertrauen in sein Spiel hat und sein Ding durchzieht, dann wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Gut, dann hat er halt, glaube ich, Tim Hardaway Jr. in die Eier gehauen, dann war es halt vorbei mit dem Spiel, aber ja. Irgendwo.
Auch da konnte er einfach nicht. Ja.
Aber ja, ich bin ja irgendwie Murray-Fan, weil ich den Stil seines Spiels einfach irgendwie mag. Also wie gesagt, diese Arme oder halt allein. Also gesehen in der Bubble diese zwei Leger, die er da hatte, wo sich einmal, ich weiß nicht was, LeBron, wo sich in der Luft einmal 360 Grad rumgedreht hat. Also es ist halt irgendwie, er hat schon ziemlich viel Flair in seinem Spiel irgendwo, finde ich. Und von daher hoffe ich einfach, ja, dass das halt jetzt einfach Regular Season ist, dass er sich auch so ein bisschen wieder in Form spielt und es Richtung Playoffs dann funktioniert, weil ich auch so den Eindruck habe, dass die, also momentan gibt es jetzt noch keine Indizien, rein meine Hoffnung, aber es, die Nuggets als Team scheinen sich aber so langsam irgendwo zu finden. Also Torben, du hast ja auch schon von dem Start gesprochen. Irgendwo, es kommen alle zurück. Michael Porter ist jetzt wieder da, der ja zwei Wochen mit Covid raus war oder gut zwei Wochen raus war. Die Bank ist irgendwie ein bisschen vollständiger. Jermichael Green kommt immer besser an. Und so diese Tiefe irgendwo, die sie haben, merkt man schon immer mehr. Also zumindest hatte ich jetzt den Eindruck in den letzten Spielen, die ich jetzt so die letzten Tage gesehen habe, dass da irgendwo eine Tiefe da ist, die ihnen auch diverse Möglichkeiten eben gibt. Also Michael Porter zum Beispiel startet nicht, Will Barton startet. Und dann hast du aber irgendwo, brauchst du ein bisschen Scoring, dann kommt Michael Porter rein und irgendwo hast du, ja, PJ Dozier mal für ein Defensive Assignment. Also da gibt es schon diverse Möglichkeiten, die sie so langsam wieder mehr nutzen können.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das fügt sich einfach so langsam. Es ist zwar aus deutscher Sicht ein bisschen schade, das zu sagen, aber die Bankrotation ergibt auch aktuell einfach ein bisschen mehr Sinn, wenn halt nicht Hartenstein der erste Big ist, der reinkommt, sondern stattdessen Jermichael Green, der halt diese Shooting-Komponente hat, den kannst du dann wunderbar mit Porter und auch Monty Morris kombinieren, der ja als Backup-Point Guard auch einfach einer der besseren Backups einfach in der Liga ist. Und ich finde schon auch, das fügt sich so langsam auch. Ein Campazzo, dessen Statistiken ja jetzt nicht auffällig sind, aber der halt irgendwie auch so eine Playmaking-Intelligenz irgendwie einfach noch mit draufbringt. Ich finde schon auch, da sieht man diese Tiefe. Und also der Saisonstart war zwar nicht so gut von den Nuggets, aber das war jetzt kein Team, wo ich gedacht habe, das muss jetzt so bleiben, sondern ich hatte da schon, also auch haben sie sich über die letzten Jahre auch verdient, hatte ich schon relativ großes Vertrauen darauf, dass sie sich fangen werden. Und ich denke auch, dass es in nächster Zeit eher noch ein bisschen weiter bergauf gehen wird. Also die Offense ist schon, ich glaube, aktuell Platz 3, sieht, finde ich, auch sehr gut aus. Die Defense natürlich nicht. Und da, also Dorm hat es vorhin auch schon angesprochen, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen die Frage. Letzte Saison waren sie über weite Strecken sogar wirklich so im Top-10-Bereich unterwegs, wobei das natürlich auch so ein bisschen Fool's Gold ist letztendlich, weil das sieht dann vielleicht in der Regular Season auch ein bisschen besser aus, als es in den Playoffs dann wirklich aussieht, wenn Teams dafür planen können, wie man jemanden wie Jokic halt attackiert. Aber ich denke, dass sie da zumindest irgendwie eine mittelmäßige Defense sollten sie mit der Zeit schon wieder aufstellen können. Und ich glaube, dann geht's in den Rankings nach oben. Was die Playoffs angeht, ist dann einfach immer noch die Frage, kann man den Ausfall von Jeremy Grant defensiv kompensieren, der halt einfach nicht mehr da ist, der, glaube ich, schon wichtig war. Torrey Craig genauso. Also hat die Defense noch die Upside, dass man dann halt eine Serie gegen eins dieser Top-Teams wirklich gewinnen kann oder nicht? Ich glaube, das ist so das, was zu beantworten ist. Aber offensiv ist das einfach ein geiles Team und ich glaube, es wird einfach auch noch wieder ein bisschen stärker werden, als es jetzt bisher aussah.
Ja, ich finde, was du da angesprochen hast mit Jeremy Grant, ist halt so die eine wichtige Frage, wer ist so dein die Go-To-Defender dann tatsächlich, und das hat sich ja echt noch nicht gezeigt. Weil sonst, ich mag den Kader auch total, so, ich bin sogar einer der wenigen, glaube ich, die Gary Harris mag und noch an den glaubt. Sein Problem ist irgendwie in meinen Augen, der ist halt überbezahlt, was ein bisschen bitter ist. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sie Grant auffangen können wollen. Aktuell sehe ich da nicht so den einen Defender, der es alleine schafft, der muss es im Team schaffen. Das ist schon, glaube ich, auch eine große Aufgabe in Denver. Das ist so immer das einzige Bauchschmerzending, was ich bei diesem Team habe, weil sonst glaube ich, dass sie durchaus Potenzial haben, ja, durchaus mal selbst nochmal in die Conference Finals zu kommen.
Ja, ich finde, also ich bin auch seit Jahren ein Harris-Sympathisant und habe die letzten Jahre immer mit dem Kopf geschüttelt, warum seine Offense komplett weg ist. Ich finde aktuell, man sieht schon manchmal Lebenszeichen. Also ja. Ich finde, er sieht schon besser aus als die letzten Jahre teilweise.
Habt ihr vielleicht da noch ein, zwei Worte zu Michael Porter, so die Entwicklung? Weil ich persönlich fand jetzt die letzten Spiele eigentlich so sein Offensivspiel wirkt noch einen Schritt weiter irgendwo, vielseitiger. Die Stats, also die Wurfstatistiken stimmen irgendwo mit 55% aus dem Feld, 47% gut von draußen. Habt ihr da irgendwie, macht's Hoffnung? Oder es gab sogar mal eine defensive Possession gegen Luca, wo er ganz gut aussah, fand ich auch interessant.
Ja, die muss man dann wahrscheinlich sich einzeln raussuchen.
Ist auch einfacher, weißt du, ist nicht so, da hast du nicht so die Fülle an Informationen.
Ich find's auch manchmal lustig, weil, also, er hat manchmal auch, wenn er irgendwie mal dribbeln muss, sieht das manchmal ganz kurz aus wie jemand, der noch nie gedribbelt hat in seinem Leben, also der so gerade zum ersten Mal irgendwie den Ball bekommen hat und dabei einfach so eine gewisse athletische Naturbegabung hat, wo es dann trotzdem irgendwie funktioniert, aber insgesamt, ich finde, offensiv sieht der saugut aus, also es ist einfach immer noch jemand, der, glaube ich, manches noch lernen muss, auch offensiv, aber er hat einfach gewisse Sachen drin, die so unfassbar gut sind, also er hat so einen krassen Wurf, also so eine geile Wurftechnik, die ihn, glaube ich, allein schon eine lange Karriere garantieren wird, und ich finde, er hat auch manchmal, zeigt er schon, dass er irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, wann er abseits des Balles gut cutten kann, wenn Jokic halt den Ball irgendwie aus dem Post verteilt und so, also dass er da dann halt immer mal irgendwie auf einmal direkt neben dem Korb auftaucht und da den Ball bekommt und so. Ich finde, wenn man bedenkt, dass er ja immer noch echt wenig Spielpraxis hat auf einem hohen Niveau und über die letzten Jahre ja insgesamt, also auch schon College-Zeit, echt sau wenig Basketball gespielt hat, da kommt schon viel, und so dieses Talent offensiv ist einfach offenkundig.
Ja, bin ich komplett bei Ole. Also ich glaube, der kann nur besser werden. Der hat bisher, ich glaube, 60 Spiele oder so in seiner Karriere gemacht, was ja wirklich noch sau wenig ist. Dafür hat man ihn gefühlt schon länger in der Liga. Ich mag ja auch einfach diese Art von ihm, also diesen Mindset, den er mitbringt, dieses, ey, ich bin geil, so, gib mir den Ball. So, er muss vielleicht noch ein bisschen lernen, das interner auszutragen, aber ich glaube, ja, das hilft solchen Spielern da durchaus auch. Ja, ich bin gespannt. Also die Upside ist auf jeden Fall riesig, wie Ole gerade schon gesagt hat.
Ja, ich auch. Vielleicht sogar intern im Sinne von nur mit sich ausmachen, gar nicht im Team.
Ja, vielleicht sogar auch. Jetzt wird's natürlich deep.
Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir auch bekannt. Ja. Also apropos, oh ja, und wofür wir auch bekannt sind, jetzt ist jetzt neue Ebene für starke Überleitungen. Apropos deep, jetzt geht's tief nach unten wieder damit. Na?
Nicht schlecht.
Stark, oder?
Allerdings.
So kurz über Kings vs. OKC, wen habt ihr da?
Das ist bei mir der größte Bereich. Ich habe es aber einfach mal Fringes genannt, weil es ist irgendwo zwischen Play-in-Turnier und halt mies. Portland habe ich da stehen, ja. San Antonio, Memphis und OKC hatten wir ja vorhin schon erwähnt, und Houston ist da für mich auch noch mit drin. Also wie gesagt, ein relativ großer Bereich. Bei Portland, da du reagiert hast, sage ich mal, gehe ich da kurz drauf ein. Also ich finde einfach, die Ausfälle wiegen sehr schwer. Die Defense hatte selbst mit Nurkic und Covington schon fast das Niveau der Kings. Also war einfach wirklich unfassbar schlecht. So die Hoffnung, die man da hatte, dass halt durch Rocco und Jones und einen gesunden Nurkic sich das irgendwie wieder stabilisiert, die hat sich. Es gab mal Ansätze, wo es ganz okay aussah, und es gab aber auch viele Ansätze, wo es überhaupt nicht okay aussah. Und du hast halt mit Leuten wie Anthony und Kanter, die jetzt noch einen größeren Teil der Rotation wieder einnehmen, unfassbare defensive Limitierung. Und natürlich ist mein Vertrauen in Lillard da. Ich glaube auch, dass der letztendlich im Lauf der Saison genug Explosionen haben wird und dass die Blazers das Play-in-Turnier schon erreichen. Also deswegen habe ich sie auch als erstes Team aus diesem Fringe-Bereich genannt. Aber also ein gutes Team ist es nicht. Und ich glaube, ein gutes Team wird es auch nicht mehr im Lauf dieser Saison. Und deswegen, finde ich, gehören sie schon eher in diesen Bereich und nicht in eins, wo ich mir sicher bin, mit denen ist im Lauf dieser Spielzeit zu rechnen.
Guter Abriss. ich frage mich gerade so, wie viele andere Bereiche kommen noch? Also wir reden ja wahrscheinlich gerade über so Play-In-Kandidaten und dann gibt es ja noch diesen einen kleinen Bereich da drüber, ne? So 5, 6 oder sowas in der Liga. Ja. Ich sehe Portland auf jeden Fall auch da im Play-In im Tournament. Also ich glaube ich, nicht so drauf gekloppt wie du gerade. Ich sehe viele deiner Punkte. McCallum tut natürlich unfassbar weh und Nurkic auch. Also ja, fragt man sich auch immer so, wieso immer Portland. Ich finde es irgendwie bisher bitter, dass Covington so überhaupt noch nicht angekommen ist. Irgendwie auf den glaube ich, dann doch hätte man mehr bauen können. Und gerade da merkt man auch einfach, wie mies die Defense ist. Du hast gerade angesprochen, irgendwie mit Kenta ist natürlich auch bitter da. Ich glaube trotzdem einfach, weil Lillard ein brillanter Spieler ist und weil ich hoffe, McCallum kommt nochmal zurück und dass er vielleicht irgendwie sein Niveau wieder halten kann. Also ich glaube, mit 27,5 ist er rausgegangen und hat irgendwie 44% von draußen getroffen. So, wenn er auch nur andersweise da wieder hinkommt, ist das schon immer noch ein crazy Duo, was die da beide haben. Und deswegen glaube ich, ja, es ist so ein bisschen wie letztes Jahr auch. So, Platz 8 ist drin und dann erste Runde Playoff aus.
Ich muss mir echt eingestehen, also ich habe sie, glaube ich, etwas überschätzt vor der Saison. Also ich habe ihnen ja tatsächlich so Heimvorteil und so zugetraut. Und ich kann euch beiden nicht so zu 100% widersprechen. Ich habe nur bei Ole kurz so reagiert, weil ich mir dachte, okay, es ist jetzt schon hart, dass sie jetzt in einem Atemzug mit den Pelicans genannt werden zum Beispiel.
Nee, die Pelicans hat.
Ach du, stimmt, du hast die Pelicans drunter. Ja drunter, genau. Das wäre jetzt nur bei mir, wäre es so gekommen. Aber ich kann es irgendwo. Also die Verletzungen wegen schwer. Wenn ich jetzt, ich versuche mich jetzt, mein letzter Strohhalm ist sozusagen das Big Picture, quasi wenn McCallum und Nurkic wieder zurückkommen, denke ich mir, okay, dann sind sie einfach nochmal ein Stück besser, dass ich sie fix in den Playoffs sehen würde. Und dann vielleicht auch, je nachdem, wie sich das Ganze dann noch einspielt. Also ich möchte das Ganze noch nicht für abgeschlossen erklären, sozusagen. Also dass da einfach, das Potenzial ist für mich weiterhin da. Ich glaube auch, dass Covington, also ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Steigerungspotenzial noch da. Also vielleicht hat man ihn in den letzten Jahren auch ein bisschen zu positiv gesehen, einfach weil er ja irgendwann so ein bisschen so dieses, eigentlich so ein Synonym für den klassischen 3-and-D-Wing geworden ist, den jeder gerne hätte und damit irgendwie auch so eine Art Mythos geworden ist irgendwo. Und vielleicht, ja, hat man da ein bisschen zu viel erwartet. Gut, Kanter und Melo helfen an der Defense natürlich jetzt erstmal nicht, also defensiv wird es jetzt erstmal nicht besser. Aber ich glaube irgendwo, dass das Team doch noch so viel Potenzial hat, dass es da einfach so ein bisschen so über diesem Tier noch da ist. Deswegen hätte ich sie ein Tier weiter nach oben geschoben irgendwo. Einfach nur, aber rein vom Potenzial her Stand jetzt. Also wenn wir so Power-Ranking-mäßig machen, sieht es natürlich nicht so wahnsinnig prickelnd aus einfach, weil da einfach zu viel fehlt. Also ich meine, klar, dir fehlt halt der zweitbeste Spieler, vielleicht sogar diese Saison dein mitbester Spieler. Also von daher.
Am Ende ist also
und der drittbeste halt auch.
Ja, genau. Am Ende ist ja so ein bisschen das Problem, dass dass die Mavs und die Suns einfach davor stehen. Ich will nicht vorgreifen, aber deswegen rutscht der Portland einfach relativ weit runter dann doch, glaube ich.
Ja, ist bei mir so ähnlich. Von den drei, die ich da jetzt noch genannt hatte, wen seht ihr da ansonsten am stärksten, also von San Antonio, Memphis und Houston?
Ich finde, also die absolute Wundertüte ist ja irgendwie gerade Memphis, ich weiß überhaupt nicht, was ich von den Grizzlies halten soll. Das ist so, was die da gerade spielen, finde ich, ist so völlig overperformed. Und mit so einem ganz jungen Team, ich krieg's nicht mal gebacken. Ich gucke mir das an und denke so, wie gewinnen die Spiele gerade? Ich finde es super, super verrückt. So, jetzt Valanciunas ist auch mal ausgefallen. Dann kommt so ein Xavier Tillman rein, so ein Rookie, der irgendwie da klappt und verteidigen kann. Jaren Jackson, keine Ahnung, wann wir den zurücksehen, ne? Und trotzdem funktioniert's irgendwie bei denen. Ich weiß nicht. Alleine jetzt, ich glaube, 5 Spiele in Folge gewonnen. Auch Morant war teilweise draußen, ich glaube, 4 am Stück. Und die haben trotzdem da 2-2 in der Stretch gespielt. Also ich werde null schlau aus denen. Gefühlt haben die für mich keine Half-Court-Offense, sondern immer nur irgendwelche Würfe, die dann irgendwie ein Dylan Brooks nimmt. Oder manchmal sogar ein Brandon Clark, der, glaube ich, so den hässlichsten Wurf der Welt hat. Also wenn man den mal beim Dreier anguckt.
Dafür aber den geilsten Floater.
Ja, so. Ich werde überhaupt nicht schlau aus diesem Team und dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen, finde ich unfassbar absurd.
Das ist, ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe, das Ding ist, sie hatten so ein bisschen meine, ich habe immer so ein bisschen reingeguckt, weil so ein bisschen, weil vor der Saison hatten wir auch gesagt, Jackson raus und so, dann Morant noch verletzt und, ne, und dann hatten sie so meine Aufmerksamkeit, hatten sie bekommen letzte Woche. Jetzt haben sie nicht mehr gespielt, wegen diverser Absagen.
Ja. Ja.
Und ich habe auch keine Ahnung. Also ich kann die Grizzlies auch ganz schwer einschätzen. Also ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, kann man das so sagen? Also mit, Taylor Jenkins macht einen super Job, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Morant, glaube ich wirklich, dass das ein sehr, sehr guter Franchise-Player werden kann. Einfach weil er, glaube ich, vieles mitbringt, was du dafür brauchst. Also halt so dieses, also in entscheidenden Situationen da sein, auch so ein bisschen diese Last schultern wollen sozusagen und halt auch sein Spiel einfach. Ja, aber ob sie jetzt, also keine Ahnung, ich meine, das kann auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Also Ola, du hast ja auch gesagt, irgendwie sie haben negatives Net-Rating oder so, war es nicht so? Oder nur knapp positiv?
Ich schaue mal ganz kurz, wo sie jetzt gerade stehen. Ja, sie sind bei minus 0,8. Ja, genau,
also so, es ist
also knapp negativ.
Also es kann quasi jedes Spiel wieder in eine Richtung, in eine andere Richtung ausschlagen. Von daher, Torb, ich kann deine Ratlosigkeit sehr gut nachvollziehen und würde sie deshalb auch nicht unbedingt als bestes Team. Also wer weiß, vielleicht hält der Lauf an, aber so drauf verlassen würde ich mich jetzt nicht. Wen hatten wir da noch? Die Spurs und die?
Die Spurs und die Rockets hatten wir da noch.
Fast die
Ich möchte nur noch ganz kurz zu den Grizzlies sagen, sie haben die zweitbeste Defense der Liga, was irgendwie einfach krass ist bei den ganzen jungen Spielern. Und sie sind offensiv irgendwie auf Platz 27. Du hast es schon angesprochen, dass sie eigentlich keine Halfcourt-Offense haben. Sie haben die niedrigste Freiwurfrate, was grundsätzlich sehr schlecht ist. Sie haben die viertniedrigste Dreierrate, was auch nicht unbedingt modern ist und irgendwie wursteln sie sich einfach durch. Also deswegen, wir haben ja letzte Woche auch schon über die Grizzlies gesprochen und ich finde dieses Team total geil, aber ich wollte es einfach nur noch mal kurz ansprechen, wie schief das eigentlich alles ist.
Also ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dran bei den Grizzlies und schauen mal, was da so kommt.
Gut, genau, stay
tuned. Ja, genau, so. Genau. Ja, dann, wie gesagt, also ich würde sagen, tatsächlich wahrscheinlich die Spurs irgendwo, weil ich da so ein bisschen mehr das Gefühl habe, dass es mehr Konstanz drin ist. Also ich schaue mir jetzt nicht jedes einzelne Spurs-Spiel an, aber es ist halt irgendwo so ein bisschen, sie haben so diese mehr oder weniger Verlässlichkeit, finde ich, von DeRozan und von Aldridge. Das schlägt natürlich auch immer mehr aus, je älter die beiden werden. Aber jetzt hat letztens gegen Dallas hat dieses DeJounte Murray zum Beispiel, war relativ früh raus mit Knöchelverletzung. Sie waren trotzdem irgendwie nah dran und irgendwie haben wir so das Gefühl, die Spurs können jedes Spiel verlieren, sie können aber auch jedes Spiel gewinnen. Sie sind immer irgendwo so ein bisschen dran. Also so mit dieser Mischung aus mittlerweile ein bisschen mehr Dynamik, plus dann eben die beiden Älteren, denen man den Ball geben kann, Rudy Gay noch dabei. Irgendwo, deswegen würde ich sie jetzt als konstanter einschätzen als die Rockets, auch wenn die Rockets natürlich tendenziell mehr Upside hätten jetzt, meiner Meinung nach.
Ja, also wenn Boogie immer so spielt, wie er jetzt die letzten beiden Spiele aussah, dann haben sie wahrscheinlich mehr Talent, aber so sah er bisher halt dann auch nicht immer aus. Also die Rockets sind, finde ich, auch jetzt noch echt eine krasse Wundertüte. Bei den Spurs hast du schon echt mehr Konstanz drin und ich glaube auch deswegen wahrscheinlich mehr Hoffnung, dass sie es irgendwie halten können. Ich finde auch, also was da echt noch wichtig zu erwähnen ist, dass sie eine Bank haben, die ihnen relativ oft Spiele gewinnen kann. Also Patty Mills ist ja zum Beispiel auch echt überragend in die Saison gestartet und so. Und das hat man über die letzten Jahre schon öfter das Phänomen gehabt, dass sie eigentlich die Minuten sogar eher dann gewinnen, wenn DeRozan oder Aldridge auf der Bank sitzen, trotz der Klasse, die beiden haben. Also dass es halt irgendwie so eine gewisse Tiefe hat. Ich finde, den Eindruck erweckt es auch jetzt, wenn man bedenkt, dass Derek White einer ihrer besten Spieler ist und bisher nur ein Spiel absolviert hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass das halt eher noch ein bisschen hilft. Und dann haben sie, glaube ich, jetzt nicht so diese krasse individuelle Upside, aber einfach eine gewisse Tiefe. Mhm. Und das kann einen in der Regular Season dann halt schon relativ weit tragen.
Ich finde, die Frage bei denen ist halt vor allen Dingen, wo wollen die hin irgendwie? Also was ist so deren Ziel? Nächstes Jahr laufen ja so die großen Verträge aus. Will man da irgendwann noch mehr auf Jüngere setzen, um mal zu checken, mit wem man da weiterbauen kann? Ja, da weiß ich noch nicht so genau, was da der Plan ist und irgendwie auch abhängig davon so, was dann diese Saison noch kommen soll. Also wollen die gerne in die Playoffs, was ja dann irgendwie bei Pop und den Spurs dann doch immer so war? Oder sagen sie, ach, weiß ich auch nicht, so ein bisschen weiter runter für vielleicht einen besseren Pick wäre auch gar nicht verkehrt bei uns. Bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung die sich jetzt noch entwickeln.
Aber es ist ja schon seit ein paar Jahren einfach so, dass man eben nicht weiß, so was. Ja, voll. Also wollen sie jetzt quasi Pop noch so einen gewissen Floor einfach bieten, dass er ja nicht dann plötzlich am Ende seiner Karriere noch mit einem Rebuild konfrontiert ist, mit einem harten. Und ja, ich finde, sie haben da irgendwie eine ganz, ganz gute Balance gefunden. Ist auch irgendwie ganz interessant, mal das Team so ein bisschen anzuschauen. Auch, weiß ich nicht, wie sie jetzt mal versuchen, DeRozan und Aldridge vielleicht mal ein bisschen anders einzusetzen und so. Aber ja, also irgendwie allein dadurch, finde ich, ist ein bisschen mehr Konstanz drin. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir die Pelicans jetzt so ein bisschen übergangen sind quasi. Weil ich glaube, bei den oberen Kategorien kommen wir nicht mehr zu den Pelicans, oder?
Nein. Ich meine, ich hab's ja bei meinem Lottery-Tier ja auch schon kurz ja, erwähnt, genau, wenn genau. Ihr das alles, ihr wolltet es nicht wahrhaben.
Ja, aber. Eben. Vielleicht, also ich meine, es läuft nicht. Also Offense wahnsinnig schwierig. Und jetzt kommen halt diese Trade-Gerüchte auf. Und ich meine, wir reden gerne über Gerüchte, deswegen machen wir jetzt einfach mal. Also anscheinend Lonzo Ball und JJ Redick sind available. Auf den ersten Blick natürlich, wenn man sich die Dreierproblematik anschaut, ich glaube, sie sind Platz 29, was die getroffenen Dreier angeht. Ist natürlich, würde man Redick nicht unbedingt abgeben, aber er ist jetzt auch nicht so gut in die Saison gestartet. Wo könnt ihr euch die beiden denn am besten vorstellen? Oder fangen wir mit Ball an, weil Ball ist ja auch irgendwie so ein Enigma irgendwo in der Liga. Gibt es da irgendwie gibt ja so ein paar Interessenten? Clippers, Knicks, Magic, Raptors, Mavs habe ich gelesen und Bulls. Sorry. Aber wo könntet ihr ihn euch ganz, ganz gut vorstellen? Oder passt er zum Contender zum Beispiel auch, so als Playmaker?
Ja.
Wenn dann Clippers.
Habe ich auch gedacht. Habe ich irgendwie eingangs auch gesagt, so, oder hat Ole genauso gesagt, so, ne, irgendwie als Playmaker von der Bank oder ob er dann irgendwie startet für Beverly und dann irgendwie aber viele Minuten mit dem zweiten Unit sieht oder sowas, ist ja egal. Aber ja, da könnte ich mir den schon vorstellen, vor allen Dingen, weil er da ja auch nicht für Scoring zuständig wäre. Ja. Mal schauen.
Ja, ich glaube, was er einfach ein bisschen dann lernen müsste, um wirklich einen positiven Beitrag dann auch in den Playoffs zu leisten, wäre halt zumindest so ein bisschen wieder selber Gefahr auszustrahlen. Ich fand eigentlich, da war letzte Saison schon ein bisschen Fortschritt. Jetzt scheint es irgendwie wieder, also auch seit der Bubble schon wieder in die falsche Richtung zu gehen. Aber dass man halt, also jetzt nicht, dass halt das gegnerische Team nicht unbedingt weiß, die erste, zweite und dritte Option ist der Pass, sondern wenn es sein muss, kann ich auch mal selber scoren. Ich glaube, den Teil, das muss halt irgendwie gewährleistet sein, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch bei einem guten Team durchaus was helfen kann. Also einfach defensiv und als Playmaker hat er auch diese Länge, die, glaube ich, in den Playoffs immer relativ hilfreich ist. Und insofern könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich finde es auch interessant, dass die Pelicans offenbar so früh in der Saison schon ein Stück weit erkennen, gut, der Kader, den wir da jetzt haben, ist vielleicht nicht so geil.
Ja, hab dich genau dasselbe gedacht. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ja, alles gut. Weil, also, ich meine, wir hatten gerade, was die Offense anging, ja irgendwie von Anfang an Fragezeichen. Aber ich hätte halt nicht unbedingt gedacht, dass die ersten Kandidaten, um die es dann geht, also vor allem Ball sind. Bei Redick dachte ich schon, wenn es nicht läuft, dann ist das ja ein Veteran, der sowieso auf einer ganz anderen Timeline unterwegs ist als die anderen, für den man wahrscheinlich noch was kriegen kann. Aber dass Ball so früh dann irgendwie auch schon zu haben ist, das hat mich ein bisschen gewundert.
Nee, also ich bin tatsächlich auch so ein bisschen, ich hatte gehofft, die Pelicans spielen besser und die kriegen es irgendwie besser hin dieses Jahr. Ich hatte auch gehofft, dann kommt von Stan Van Gundy vielleicht irgendwie nochmal ein anderer Impact. Am Ende ist es ja wirklich so, irgendwie den Ring beschützen und Dreier einfach zulassen. Und ja, die Entwicklung von Spielern hätte da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders laufen können. Aber gerade wenn man auf Zion guckt, da muss man auch sagen, er hat auch erst sau wenig Spiele gemacht, 38 in seiner Karriere. Also da ist bestimmt auch noch viel Luft nach oben. Aber ich find's auch krass, dass das jetzt so abgebrochen wird, sage ich mal. Weil irgendwie gerade so mit dem neuen Coach war dann ja doch so Aufbruchstimmung. Gut, es hat jetzt überhaupt nicht funktioniert, aber wir sind jetzt auch, wo sind wir, weiß ich nicht, bei einem Viertel in der verkürzten Saison. Also ich hätte auch gedacht, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis da, der Trademark aufgesucht wird.
Ich finde es halt insofern überraschend, als dass ich dachte, dass Lonzo eher der Point Guard sein müsste, der zu Zion passt und zu dem, also ich meine, Ole war schon angesprochen, es fehlt natürlich so ein bisschen der Drang dazu, auch selber abzuschließen, aber irgendwo dachte ich halt, dass das besser funktioniert als Bledsoe, aber ich habe dann irgendwann, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, weil ich von, glaube ich, auch schon 2 Wochen her, dass ich es gehört habe, aber da war eben auch so eine Statistik, dass sie halt mit Bledsoe und Zion, dass es da halt als Team wesentlich besser funktioniert als mit Ball und Zion, also so am Zentrum sozusagen. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ein Abbrechen ist, sondern man sagt, okay, mit Lonzo funktioniert es nicht. Das ist jetzt nicht der Point Guard, den wir uns jetzt so vorstellen. Ob es jetzt der erste oder der zweite Point Guard ist, sei mal dahingestellt. Aber dass wir da vielleicht irgendwie so ein bisschen versuchen, einen anderen Weg zu gehen, zu gucken, was bekommen wir. Weil Lonzo ja so aufgrund des Potenzials, das er ja schon mitbringt, sicherlich auch noch irgendwie Interessenten irgendwo anlocken kann. Und ja, wo er halt landet, ich weiß auch nicht. Also so Clippers zum Beispiel, Ole, wenn du sagst, also er zieht nicht so. Ich meine, Clippers ist ja auch viel Bewegung, auch so ein bisschen Drive and Kick. Und wenn Lonzo da halt eben nicht so diese, also Spielintelligenz ja, aber passt er so richtig in das, also mit seiner, also würde er dann trotz seiner Passfähigkeiten, trotz seiner Court Vision, trotz seiner Intelligenz dann nicht trotzdem die Offense lähmen, frage ich mich so ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, ob er so gut reinpassen würde.
Also in der jetzigen Form ja. Ja. Da kann ich zustimmen. Also nachdem wir irgendwie über die letzten, also vor allem letzte Saison ja immer mal wieder gelobt haben, dass irgendwie seinen Wurf repariert hat und er insofern dann auch irgendwie selber mal ein bisschen Gefahr ausstrahlen konnte, irgendwie 37,5% von der Dreierlinie bei einem recht hohen Volumen getroffen hat, das waren ja Schritte in die richtige Richtung. Jetzt nimmt er 7 Dreier pro Spiel, trifft aber nicht mal 30% davon und strahlt halt auch sonst keine Gefahr aus, weil er keine Freiwürfe zieht. Einen pro Spiel, das ist halt für jemanden, der den Ball relativ viel in der Hand hat, einfach schlecht. In der jetzigen Verfassung hilft er den Clippers nicht und auch sonst nicht vielen Teams, glaube ich. Die Hoffnung wäre halt, dass er in einem Team, was vielleicht ansonsten ein bisschen besser zusammenpasst, irgendwie da wieder ein bisschen rausfindet. Also auch weil du sagst, mit dem Fit, mit Bledsoe und Zion, da stelle ich mir dann halt auch irgendwann die Frage, inwieweit die Pelicans denken, dass sie in einem Team dann meinetwegen mit Bledsoe, Zion und Steven Adams, denen sie ja gerade erst einen neuen langfristigen, teuren Vertrag gegeben haben, inwieweit man damit jemals eine richtig gute Offense produzieren soll. Aber man muss schon festhalten, dass in der jetzigen Verfassung ist Lonzo da auch nicht der Spieler, der ihn irgendwie weiterbringt. Also da ist es dann vielleicht eher Nikhil Alexander Walker, der dann vielleicht eine etwas größere Rolle bekommt, der halt mehr Shooter und Scorer ist.
Ich finde Lonzo, so auch Redick profitieren ja fast davon, dass die Pels als Team gerade so mies sind. Also auch wenn man bei Redick gerade auf die Dreierquote guckt, der trifft gerade 30%, kommt glaube ich von 45 aus dem letzten Jahr. Also ich finde, beide können so für sich ins Feld führen, dass es da einfach gerade nicht läuft, aber dass sie schon mal gezeigt haben, dass sie ja funktionieren und dass sie auch in einem anderen Team, genau was Ole gerade gesagt hat, in dem so das Umfeld wieder besser ist, vielleicht auch der Plan irgendwie klarer gezogen ist, dass es da durchaus funktionieren könnte.
Ja, im Endeffekt haben wir auch oft gesagt, also ich meine Luft, also Spieler kommen in eine neue Situation, die besser zu ihm passt und dann öffnen sich wieder ganz neue Möglichkeiten für ihn. Also es kann gut passieren. Also von daher ist jetzt nicht so, dass das Team jetzt genau den Lonzo zum Beispiel bekommt, der jetzt gerade in New Orleans spielt, oder genau den Redick, der jetzt gerade eben Probleme mit seinem Wurf hat. Also da kann schnell was passieren, wenn da irgendwie ein Trade rein. Ich bin gespannt, wo sie landen. Also da interessante Spieler bleiben. Ich meine, sie sind beide interessant auf ihre Art. Also von daher.
Ja, ich bin gespannt, was Danny Ainge den Pelicans andreht für Redick.
Ja, würde passen nach Boston, oder?
Ja, klar. Also gibt relativ wenige Spieler aktuell auf dem Flügel. Shooting passt bei Brad Stevens immer rein. Für die Defense wird er nicht geholt, aber erstmal für ein bisschen Tiefe, klar, wäre das schon jemand, den man da relativ problemlos integrieren könnte.
Für Tristan
Vielleicht
Thompson.
Versuchen auch die Sixers ihn zurückzuholen.
Stimmt, dann kann Daniel Theis wieder mehr spielen.
Ja. Ja, eben. Nein. Darum wird es gehen.
Du brauchst auch noch ein Backup hinter Adams, also.
eben. Der eine ähnliche Spielphilosophie
verfolgt. Mein Redick war so ziemlich der Lieblingsmitspieler, den Joel Embiid jemals hatte. Deswegen, wer weiß, ob die Sixers sich da dann vielleicht nochmal melden.
Aber der hat ja jetzt auch Curry, also Embiid. Deswegen, da funktioniert es ja auch ganz gut mit dem Shooting.
Gut, dann würde ich sagen, damit können wir mal wieder ein bisschen nach oben gehen.
Können wir mal.
Oder wollt ihr noch kurz Lobeshymnen auf Brandon Ingram singen? Aber ich glaube, wir wissen alle, dass Brandon Ingram für die Möglichkeiten, die er momentan hat, sehr gut spielt.
Ein Superstar für drei Viertel.
Auf den habe ich gewartet.
Wie wir neulich geklärt
genau,
haben.
Genau. Damit gehen wir nach oben. Gehe ich richtig in der Annahme, dass jetzt unter Nuggets und Jazz die Suns und die Mavs kommen können?
Ja. In dem Bereich sichere Playoff-Teams.
Ja. Ja, die große Frage. Schieß los, Ole.
Ich würde einmal nur kurz was zu den Mavs sagen. Wir haben ja vorhin auch eingangs schon mal kurz drüber gesprochen, dass es halt eins der Teams, die mit die meisten Ausfälle hatten. Also jetzt irgendwie 2 Wochen gefühlt ohne Wings bestritten, also wo einfach fast alle wichtigen Flügelspieler nicht dabei waren. Porzingis kommt jetzt gerade erst irgendwie rein in die Saison. Deswegen sieht es bisher noch nicht prächtig aus. Und vor allem die Offense ist im Vergleich zur letzten Saison, wo man ja das beste Offensivrating der Geschichte hatte, eingebrochen für den Moment, aber das ist also ein bisschen ähnlich wie bei Denver, die sich ja schon gefangen haben, rechne ich bei Dallas die ganze Zeit damit, lass die mal vollständig werden, dann wird es relativ schnell bergauf gehen. Also, und ich glaube, was absolut positiv hervorzuheben ist und weswegen ich sogar kurz überlegt hatte, ob ich sie bei Denver und Utah mit reinnehmen sollen, das Tier. Ihre Defense ist deutlich besser als letztes Jahr. Und ich glaube, das ist halt einfach so der, so eine Komponente, die ihnen noch gefehlt hat. Und wenn die sich erstmal finden, dann können sie vielleicht auch noch das Potenzial haben, quasi einen Schritt nach oben zu machen.
Ja, und das Spannende ja sogar dabei, so was du auch gerade gesagt hast, dabei fehlen halt einfach ein paar gute Verteidiger, ne? Also irgendwie Kleber erst 9 Spiele gemacht, Richardson 8 Spiele, Dorian Finney-Smith auch 8 Spiele. Also ist ja schon dünn, wie der Kader bisher aussah in dieser Saison, und dass dafür irgendwie schon die Verbesserung, dass man die sieht, dass auch da mehr Fokus auf die Defense gelegt wird, ja, ist irgendwie, wurde bisher ist irgendwie ein cooles Zeichen, ja, dass es da in die richtige Richtung geht. Deswegen, ich mache mir da aktuell auch so 0,0 Sorgen. Ich finde, was ja so latent nicht abreißt in Dallas, ist die Diskussion um Porzingis. Und ich finde, es ist einfach noch viel zu früh, da einzusteigen, weil man den auch einfach mal eine längere Zeit unverletzt sehen muss. Am Ende ist da tatsächlich auch einfach eine Frage, werden wir das jemals? Und wie gut wird er dann? / bräuchte Dallas irgendwann, vielleicht nicht dieses Jahr, aber so nächstes oder so, dann doch noch den dritten Star, um Champion zu werden? Und muss es ein Bradley Beal sein oder reicht auch ein Pascal Siakam oder sowas?
Ich glaube, das, also die beiden Dinge, die du jetzt bei Porzingis angesprochen hast, sind entscheidend. Also einerseits Verletzungen, ja, keine Ahnung, bleibt er mal fit, aber ich finde auch, also mich nervt es ja mittlerweile echt so ein bisschen. Keine Ahnung, der war jetzt ein Jahr raus oder anderthalb Jahre raus mit Kreuzbandriss. Spielt ein paar Spiele, dann Saisonunterbrechung, dann Bubble, verletzt sich wieder, kommt jetzt rein und jetzt hat er, keine Ahnung, wie viele Spiele hat er gemacht, 8 Spiele gemacht oder seit Anfang Januar wieder. Und jetzt fragen wir uns schon wieder, reicht's? Ja, keine Ahnung. Das kann man auch noch nicht wissen. Also wer weiß, also er hat in New York halt schon, also er hat halt Ansätze, er ist halt einfach ein spezieller Spieler. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Punkt, einfach, dass man ihn schwer einordnen kann. So, einfach weil er wahnsinnig lang ist, aber da eigentlich dann doch eher wie ein Wing teilweise spielt. Ich weiß es nicht, ich sehe es weiterhin eher positiv, einfach weil dieses Potenzial da ist und ich es einfach gerne mal sehen würde, wie dies halt ist, wenn er wirklich mal über einen längeren Zeitraum fit bleibt. Wie gesagt, mal sehen, ob es jemals so sein wird. Aber ich finde die Diskussion auch noch verfrüht. Ich bin ja mittlerweile, ich habe es ja auch im Zuge der Brooklyn-Geschichte schon gesagt, ich bin eher Freund der, ich verstärke mein Team mit Sinn und Verstand Philosophie, als ich schnapp mir nochmal einen dritten Star, koste es, was es wolle. Deswegen hoffe ich einfach, dass dieses Porzingis-Doncic-Duo fit bleibt und man da halt einfach die richtigen Spieler außenrum baut. Wie gesagt, Richardson fand ich da schon einen sehr, sehr guten Ansatz. Kleber passt auch gut rein. Mal schauen, was da irgendwie noch so geht und was möglich sein wird, auch mit Capspace dann. Aber ich sehe die Mavs auch, also ich sehe sie eher positiv, auch mit der, was wir vorhin eben auch bei den Clippers gesagt haben, beim Shooting. Also ich meine, die letztes Jahr war die Offense der Mavs historisch gut. Die Defense sehr, sehr schlecht. Wenn die Defense weiterhin gut bleibt und die Offense halt sich wieder ein bisschen fängt, sie muss ja nicht wieder historisch gut sein. Sie muss ja, also muss sich einfach nur so ein bisschen angleichen. Und da ist, glaube ich, so die defensive Verbesserung macht da schon sehr, sehr viel Mut einfach, weil, also auch gerade bei Doncic haben wir ja auch kürzlich, glaube ich, bei Patreon war es, dass wir drüber gesprochen haben, ne, Ole? Genau. Ja. Dass Doncic sich selber auch individuell verbessert hat. Und da denke ich, deswegen sehe ich die Mavs auch eher positiv, einfach weil, wie gesagt, man das Potenzial weiterhin vorhanden ist, weil man gewisse Dinge gesehen hat, die nachhaltig da sein könnten, die sogar noch besser werden könnten, wie du sagst, Torben, wenn eben dann Richardson, Kleber, Finney-Smith zurückkommen und dann ist da, und ja, Doncic hat sich auch irgendwo stabilisiert, spielt sich auch in Form, auch wenn er natürlich topfit aus dem Urlaub gekommen ist, wie jedes Jahr.
Bei Doncic muss man das ja dieses Jahr wirklich kritisch sagen, was bei Jokic, finde ich, in dieser Saison sogar ganz okay war. Weil Doncic einfach wirklich ein bisschen heavy aussah, aber das haben die Mavs ja zumindest auch so erklärt, dass er halt in Slowenien nicht trainieren durfte. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man schwere Knochen sowieso hat. Das schwätzt dann natürlich.
Seht ihr denn die Mavs grundsätzlich vor den Suns, auf einer Stufe mit den Suns, hinter den Suns?
Potenziell eher ein bisschen über den Suns.
Ja. Bin ich komplett dabei.
Und wie seht ihr? Auch wenn ich gestehen muss, dass die Mavs sich ein bisschen, also dass die Ergebnisse ein bisschen besser werden müssen, damit mein MVP-Pick Luka aufgehen kann. Momentan sieht es eher schlecht dafür aus, aber ich glaube noch an ihn.
Sagen wir mal. Ich bin mit Lillard voll dabei momentan.
Ich glaube auch. Das könnte noch was werden. Nee, also bei den Suns ist halt irgendwie so ein bisschen, der Saisonstart war ja sehr, sehr gut und jetzt haben sie irgendwie 6 der letzten 9 verloren, so ein bisschen diesen Rhythmus verloren. trotzdem ist das jetzt nicht wirklich ein Team, um das ich mir hier Sorgen mache. Also ich habe so das Gefühl, dass sich vielleicht diese offensive Rollenverteilung noch ein Stück mehr finden muss, das, was nicht zuletzt mit Chris Paul zusammenhängt. Also seine Quoten sind bisher ziemlich schlecht, gerade von der Dreierlinie. Und ich habe aber auch teilweise das Gefühl, wenn ich sie spielen sehe, dass er ein bisschen zu sehr fast darauf konzentriert ist, halt Playmaker zu sein, ein bisschen zu wenig sich auch mal aktiv am Scoring zu beteiligen. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen bei Booker manchmal so gewesen. Und ich gehe einfach davon aus, also einfach weil beide die Qualität haben und beide auch, also vor allem Paul durchaus ja auch schon relativ viel Erfahrung damit hat, auch mit anderen guten Leuten zusammenzuspielen, dass die sich halt da einfach noch ein Stück weit mehr finden müssen. Und ich traue ihnen das eigentlich ohne weiteres zu. Und man hat da auch noch so ein paar andere Kollegen, also ein Jay Crowder, Cam Johnson, sind im Moment von den Quoten her auch nicht so überragend. Und ich, ja, weiß nicht, die Suns sind jetzt auch definitiv kein Team, wo ich irgendwie denke, die haben irgendwie die drohen Gefahr, da rauszurutschen aus diesem eigentlich sicheren Playoff-Kreis.
Nö, ich finde, da ist die Verstärkung mit Paul auch echt aufgegangen und echt schnell aufgegangen. Ich meine, 9 Assists, die er gerade wieder auflegt, sprechen ja dann doch irgendwie auch so ein bisschen für sich und auch für das, was du gerade gesagt hast, Ole, dass er sich da sehr auf Playmaking konzentriert. Ich finde, mit Ayton funktioniert es gerade schon echt gut. Ich mag die beiden zusammen. Ich mag auch, was Ayton dieses Jahr macht. Der wird immer besser in der Defense einfach da. Ich bin halt, was ich eben schon einmal kurz angesprochen habe, noch nicht so überzeugt gerade von Booker und Paul. Ich finde, das könnte noch ein bisschen ja besser funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht Booker da, der noch ein bisschen besser Off-Ball sich bewegen könnte, Paul, der noch ein bisschen besser begreifen müsste, wie Booker am besten eingesetzt wird. Aber auch da sind wir irgendwie noch am Anfang der Saison und ich glaube, dass da auf jeden Fall noch ja deutlich Potenzial ist. Ja, und mir gefällt das, was da gerade passiert in Phoenix. Ich glaube auch, dass die da echt eine gute Saison spielen können noch.
Ich glaube halt, diese Paul-Booker-Dynamik ist auch eine, die sich vielleicht gar nicht so einfach ist zu finden, wie man am Anfang gedacht hat, so einfach aufgrund der Qualität der beiden, auch aufgrund von Pauls Basketball-IQ, weil beide doch sehr, sehr dominant sind. Ich meine, Booker hat letztes Jahr mit Rubio schon so ein bisschen gesehen, wie es ist, einen smarten Point Guard an seiner Seite zu haben, aber Paul ist vielleicht doch nochmal, dominiert die Offense vielleicht nochmal ein bisschen mehr und ist vielleicht dann auch so ein Punkt, dass, wie du sagst, Ole, dass Paul sich beim Scoring aktiv zurücknimmt, Booker sich vielleicht dann versucht, noch mehr abseits des Balls zu bewegen, noch mehr irgendwie auf Pauls Playmaking einzugehen und deswegen halt einfach noch so ein bisschen die Selbstverständlichkeit fehlt im Spiel. Ich meine, Booker scored 3,5 Punkte weniger als letztes Jahr noch, die Quoten sind leicht runtergegangen und es ist halt, ja, irgendwo vielleicht einfach noch so ein bisschen Growing Pains am Anfang, die du einfach hast, wenn du zwei so dominante Spieler im Backcourt noch dazu irgendwie zusammenpackst, die dann irgendwo sich erstmal finden müssen. Ich meine, vielleicht finden sie sich nie, glaube ich persönlich nicht. Also ich finde es auch, also gerade der Saisonstart war ja sehr, 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 sehr vielversprechend. Aber ja, also da ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Ayton hast du ja schon angesprochen, also gerade defensiv hätte, glaube ich, vor 3 Jahren auch keiner gedacht, dass Ayton mal für seine Defense bekannter ist als für seine Offense nach einem Viertel der Saison irgendwo. Und ja, außenrum, mir gefällt einfach, ich finde, die Suns sind einfach ein rundes Team irgendwo. Also die Rollenspieler passen für mich. Ich habe es auch schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, sie strahlen so eine Bereitschaft auch zusammenzuspielen, den Ball laufen zu lassen, zu cutten, den offenen Mitspieler zu suchen. Und das ist für mich irgendwo so eine Basis, auf der du sehr, sehr gut aufbauen kannst. Und dann hinterher, ja, irgendwo, wenn es da mal holpert zwischendrin, ist es für mich nicht so tragisch, weil einfach so die Grundidee stimmt und auch die Grundbereitschaft innerhalb des Teams zu stimmen scheint. Und ich meine, am Ende, die beiden Spiele gegen die Nuggets, die können genauso gut andersrum laufen. Also zweimal Overtime oder einmal Double Overtime sogar, läuft es ein bisschen anders, gewinnen die Suns beide Spiele und dann sieht die Bilanz auch ganz anders aus. Also es ist momentan irgendwie so nah beieinander, dass ich mir um die Suns persönlich überhaupt keine Sorgen mache.
Ja, ich bin gespannt, ich fange anders an. Mit Paul ist das Spiel ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen langsamer geworden und ich glaube, das ist auch was mit Booker noch nicht so gut funktioniert. Also der ja durchaus auch mal gerne gerannt ist und da irgendwie seine Fast Breaks oder Transition Points gemacht hat, die fehlen ihm einfach jetzt, glaube ich. Mal gucken, aber ich bin da komplett bei dir. Das wird sich anpassen, das wird sich finden. So, wir sind am Anfang immer noch. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen.
Ja, und irgendwer in dem Team wird irgendwann anfangen, an die Freiwurflinie zu gehen. Meine Hoffnung ist immer noch, dass DeAndre Ayton irgendwann so ein bisschen mehr sein inneres Biest entdeckt, weil da ziehen sie einfach zu wenig. Das sind halt dann einfach nochmal leichte Punkte, die dazukommen werden. Und dann, ja, wie gesagt, ich glaube auch, dieses Team wird eher besser werden im Laufe der Zeit, auf jeden Fall, als es aktuell da steht.
Das fand ich ganz, sorry, dann, nur ganz kurz, weil Ayton, ja. Das fand ich ganz interessant, dass zum Beispiel gerade gegen die Nuggets, also ich meine, klar, Jokic ist jetzt nicht als Riesendefender bekannt, aber trotzdem natürlich eine physische Präsenz. Und gerade da hat Ayton schon hin und wieder einfach versucht, ist physisch halt Richtung Korb gegangen oder hat halt dieses Duell nicht gescheut. Ja. Und das ist ja auch schon mal wieder so der nächste Step sozusagen.
Genau, die grundsätzliche Fähigkeit und auch, also ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich seine Fußarbeit teilweise durchaus ganz gut ist. Also, dass es ihm eigentlich mehr Möglichkeiten verschaffen sollte. Also, ich denke auch, dass Ayton da mehr hinkommen wird mit der Zeit.
Gut, dann
wir haben nur ja, noch ein
ich, Team. Ich wollte gerade, ja? Es ist krass, wir haben noch keine anderthalb Stunden und nur noch ein Team über. Ich will, aber wieso haben wir die Warriors keinen richtigen Platz zugeteilt? Oder wo, also sind sie für euch ein fixes Playoff-Team?
Nee. Aber ein fixes Play-in-Tournament-Team. Ja, sorry.
Genau. Genau. Genau so heißt das Tier bei mir. Und ich muss gestehen, die Blazers hätte ich da auch mit reinschreiben können. Aber ich fand es irgendwie nett, dass die Warriors ihr eigenes Tier bekommen haben. Weil sie wahrscheinlich das Team von diesen allen sind, das die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen ist ja auch okay, wenn man ihnen dann sagt.
Das stimmt.
Play-in schafft er. Leute.
Ich meine, mir bricht immer so ein bisschen das Herz, wenn man Steph nach dem Spiel sieht, wie konsterniert er ist, wenn die mal wieder so richtig auf den Sack bekommen haben. Der guckt ja schon immer echt traurig.
Ja, das ist nach den Jahren wahrscheinlich ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ja. Auch für ihn.
Ich glaube auch, er hat sich einfach mehr Hoffnungen gemacht. Also ich glaube, er hat sich vielleicht schon auch gedacht, dass das ein bisschen besser funktioniert. Und jetzt dann merkt er halt doch, dass sie halt oft, dass es doch eher vielleicht ein bisschen überraschend ist, wenn sie Spiel gewinnen. Oder dass zumindest die Möglichkeit da ist, dass sie jetzt so eine richtige Rutsche bekommen. Also, ich meine, Ole und ich haben ja schon relativ viel über die Warriors gesprochen. Aber wie, Torben, wie bist du denn? Bist du überrascht, dass es so ist, wie es ist? Oder wie schätzt du sie denn momentan so ein? Oder wie haben sie dich mitgenommen bis jetzt in der Saison?
Ja, also ich mir ist ja so ein bisschen auch zweigeteilt, ne? Wir haben den Anfang gesehen, der natürlich super bitter war, ohne Clay und ohne Green dann auch. Und Wiseman war ja auch im Covid-Protokoll. So, da muss man es fast immer so ein bisschen, ja, punktuell sehen. Ich glaube, sie haben mit Wiseman da wirklich einen guten Rookie geholt, der bei denen reinpassen könnte. Ich finde, man sieht nochmal, wie wichtig Green für das Team ist. Auch um dann doch Steph so ein bisschen zu entlasten, egal ob es Ballhandling ist oder einfach auch so das Team zu ordnen. Ja, und trotzdem ist am Ende ja irgendwie die Upside ganz schön limitiert, ne? Also, ich glaube, wir haben uns alle, oder ich spreche erstmal für mich, ich habe auf jeden Fall mir mehr auch von Kelly Oubre erhofft, der dann doch in Phoenix funktioniert hat. Ja, dieses Jahr, wo ist er irgendwie gerade bei knapp 12 Punkten und 22% von draußen oder so? Also, die Dreierquote, irgendwie denkt man ja, das kann nicht so immer so weitergehen und es ist ja unfassbar, was er nicht trifft. Also, irgendwie kommt da ja viel zusammen und deswegen frage ich mich eher so ein bisschen, gut, was sollen wir da groß kritisieren? War ja irgendwie absehbar, dass es jetzt keine Winning-Season wird. Ich glaube, am Ende ist Steph einfach zu gut, als dass sie nicht ins Play-In-Tournament kommen. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass sie irgendwie die Playoffs erreichen über seine individuelle Qualität und halbwegs gescheite Defense. Aber das ist dann, glaube ich, für diese Saison auch das Ceiling.
Ja, ich glaube, das ist so eine Mannschaft, wo man jetzt ja auch wirklich schon sehr, sehr unterschiedliche Leistungen gesehen hat. Es gibt so Tage, an denen halt Curry auch komplett on ist und wo halt dieses Zusammenspiel mit Draymond dann auch dafür sorgt, dass du halt einfach schon eine gewisse Basis hast und dann kann man auch mal gegen eine gute Mannschaft gewinnen, aber also die Warriors können auch jederzeit gegen jedes Team verlieren, hat man so den Eindruck, ja. Weil es halt einfach, es hängt schon wirklich sehr krass davon ab, dass Steph irgendwie in jedem Spiel so ziemlich, ziemlich übermäßig unterwegs ist. Was Oubre angeht, finde ich auch sehr interessant, das hat ja auch Charms berichtet, dass es da auch irgendwie schon mal Gespräche mit den Pelicans über den möglichen Trade gab. Fände ich interessant, weil niedriger als jetzt gerade dürfte der Trade-Wert von Kelly Oubre noch nie gewesen sein. Deswegen würde ich da jetzt auch von abraten, da schnell was zu machen. Aber es ist schon einfach, es ist kein talentloser, aber einfach ein sehr lückenhafter Kader, würde ich mal sagen. Also es gibt halt ein paar offensichtliche Stärken und es gibt aber auch Schwächen. Ich finde auch, fand es auch ganz interessant, dass jetzt mal Wiseman aus der Starting Five geflogen ist, um Looney reinzupacken, einfach um mal wieder so ein bisschen mehr solide was reinzubekommen in die Defense. Das heißt ja nicht, dass Wiseman deswegen aus der Rotation fällt, aber man nimmt ihm vielleicht auch auf die Art und Weise ein bisschen Druck von den Schultern und so. Aber man ist letztendlich davon abhängig, dass Spieler, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind in ihrer Karriere oder vielleicht auch nie dahin kommen, dass die halt abliefern. Und ich glaube, das wird dann dazu führen, manchmal läuft's und manchmal läuft's halt nicht. Ich finde ja, also man redet ja natürlich immer bisher sehr negativ über Oubre, der sich das auch redlich verdient hat. Andrew Wiggins finde ich wiederum für seine Verhältnisse ganz okay in dieser Saison bisher. Also trifft er unter anderem auch 40% von der Dreierlinie hat irgendwie die Blocks auf einem Career-High-Niveau. Das ist ja ein positiver Faktor und trotzdem, also ändert es halt nichts daran, dass es im Moment einfach ein mittelmäßiges Team ist und ich glaube, das wird es auch bleiben.
Ja, Wiggins ist vielleicht ganz gut, einfach sobald man sich da mal von dem Nummer-1-Pick-Label verabschiedet, sondern halt einfach irgendwie als Rollenspieler sieht und dann, oder halt als auch potenziell guten Rollenspieler sieht, dann glaube ich, kann man seinen Wert in Anführungszeichen als Spieler besser bemessen. Und ich habe auch so den Eindruck, dass er irgendwie in Golden State ganz gut reinpasst, da irgendwie seine Rolle ganz gut findet. Ja gut, Oubre ist, glaube ich, ist genug gesagt. Ich denke immer noch, dass da irgendwo noch ein bisschen mehr Shooting zumindest drin sein müsste. Ich weiß es nicht, aber
ja, so schlecht
eben.
Nicht und, ja, hoffentlich.
Also, die Frage ist halt, ob einer wie Oubre jemals zu Curry passen wird, so richtig. Also ich habe auch schon von einem Warriors Beatwriter gelesen, der gesagt hat, vielleicht ergibt es einfach mehr Sinn, Damian Lee in die Starting Five oder mehr mit Curry spielen zu lassen. Einfach weil er davon ausgeht, dass das offensiv einfach ein bisschen besser passt. Ja, es ist halt, sie mussten halt irgendwie nach der Clay-Verletzung ein bisschen, also schnell rumdoktern. Es hat halt nicht so funktioniert. Dann hast du natürlich die Wiseman-Situation. Klar bist du wahrscheinlich mit, wenn du zum Beispiel Looney spielen lässt, ist wahrscheinlich dein Floor jetzt ein bisschen höher. Gleichzeitig möchtest du Wiseman entwickeln. Ist wahrscheinlich einfach so versuchen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie versuchen werden, da irgendwie zweigleisig zu fahren. Ich meine, Ole, wie du sagst, also nur weil Wiseman nicht startet, heißt ja nicht, dass Wiseman nicht spielt oder keine Rolle hat, sondern einfach nur, man dreht einfach so ein bisschen rum. Und da denke ich, ja, ich glaube auch, wie du sagst, Tom, mit Wiseman haben sie einen guten für die Zukunft, ist jung, zeigt auch Potenzial, wo es genau hingeht, weiß man nicht. Also wie gesagt, bei Aiden hätte man vor 3 Jahren auch nicht gesagt, dass er auf einmal ein guter Verteidiger ist oder irgendwo sich durch seine Defense teilweise definiert. Also da ist einfach noch viel möglich und solides Team mit Playoff-Chancen, ich habe es auch schon mal gesagt und es macht einfach Spaß, auch Steph so spielen zu sehen, wie er meistens spielt. Also das ist halt auch einer meiner Favoriten, einfach wenn er heiß ist oder auch einfach nur, wenn er seine, also wie er sich übers Spielfeld schlängelt, ist schon einfach schön.
Und es macht, finde ich, auch einfach 100-mal mehr Spaß, ihn spielen zu sehen, wenn Draymond auch mit drauf steht. Absolut. Weil dann hat er wenigstens einen, der ihn versteht und der auch genau weiß, wie er ihn einzusetzen hat. Weil das kann sonst keiner bei den Warriors, aber das kann Draymond immer noch. Und wenn man die beiden zusammen hat, dann ist immer für Unterhaltung gesorgt, selbst wenn es auch mit den beiden drauf mal eine Rutsche geben kann. Also es ist dann trotzdem offensiv einfach schön anzuschauen.
Krass, wir sind durch, oder?
Ich glaube auch. Außer dir ist noch ein 16. Team in der Western Conference irgendwie über den Weg gelaufen.
Seattle Supersonics, die ab 2024 wieder spielen werden. Sollen wir die schon mal so ein bisschen einschätzen?
Die Chicago Bulls West.
Ja. Die sind auch im Kommen. Momentan, der Rookie hat ein bisschen Probleme, aber es wird schon. Nein. aber vielleicht noch zum Abschluss, so, wir hatten es jetzt nicht gesagt, aber Torben, hast du irgendwie welcher Spieler im Westen, den du gar nicht so auf dem Schirm hattest, hast du irgendwie einen Spieler, der dir besonders viel Spaß macht dieses Jahr?
Ich bin da wieder so ein bisschen bei den Grizzlies, habe ich auf dem Schirm gehabt, haben wahrscheinlich alle auf dem Schirm gehabt, aber ich gucke mir unfassbar gerne Ja Morant an. Mhm. Ich weiß nicht, wann es war, irgendwie euer vorletzter Podcast oder so, habt ihr immer über Trikots gequatscht. Ich versuche quasi seit Tag 1 der Saison das The City Edition Trikot von Morant zu bekommen und es ist einfach nicht möglich, diese Sorry-Scheiße zu bestellen. Ole meinte ja, man muss sich immer mal der Franchise selber melden. Weiß nicht, vielleicht ist das echt der Weg, den ich mir machen muss. Den gucke ich mir einfach unfassbar gerne an. Ich finde es immer noch absurd, wie der springen kann, was der für eine Athletik hat. Sieht er irgendwie auf den ersten Moment nicht aus. Und gleichzeitig auch so sein Spielverständnis. Ich glaube, das ist einer, der wirklich groß werden kann in den nächsten Jahren noch. Also den gucke ich mir einfach gerne an. Deswegen gucke ich auch gerne die Grizzlies tatsächlich.
Da hörst du hier keinen Widerspruch. Wir sind ein Ja Morant Fan-Podcast.
Yeah. Wie gesagt, wir wollten ihn schon zum zweiten Schutzheiligen des Podcasts erklären. So in Abwesenheit von Clay brauchen wir irgendwie Ersatz. Aber er ist
Ja-Spaß auf jeden Fall. Er hat schon irgendeinen Award von euch nach euch benannt bekommen.
Wahrscheinlich. Vielleicht den Wispy Mustache Award oder so. Wir können uns da aber mit der Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen was überlegen.
Definitiv, da kommt noch was. Gut, dann Torben, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen, fürs Bereichern.
Super gerne, danke für die Einladung. Immer noch ein überragender Podcast, den ihr da beide macht. Also ich kann da einen Hut vorziehen. Ich höre es mir immer super, super gerne an. Und auch die Patreon-Sachen sind natürlich überragend. Also abonnieren, Leute, einfach massig Kohle rein. Das ist immer das Wichtige.
Hervorragender Hinweis, vielen Dank.
Ja, wirklich.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Leute, auch euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Auch schön, dass ihr dabei wart, natürlich. Besonders schön. Und zum Abschluss, ihr wisst, was kommt. Auch trotz Gast natürlich der Hinweis, abonnieren, Freunde. Spotify, Apple Podcasts, da immer gern mit Rezension natürlich, dann dieser. Und folgt uns sehr gern auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook natürlich. Schreibt uns auch sehr, sehr gern an. Wir versuchen da schnellstmöglich zu antworten. Und ich glaube, ich sage es nochmal, nicht, dass es vergessen wird, Patreon. Place to be, immer gut. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.